Da liegt dieses Leben vor dir und das erscheint dir unendlich lang. Auch ein Teil dieses Alters.
Das wäre gar kein schönes Leben mehr.
Also, dass man so eine Hoffnung hat, da kommt noch irgendwas. Das ist wirklich auch mit einer Entscheidung.
Das kann ich bestätigen. Das ist bei mir auch so.
Also meine Prioritäten haben sich im Alter einfach auch ein bisschen verschoben. Angst ist ein schlechter Berater.
Und ich finde das was ganz Wertvolles.
Das spielt keine so große Rolle mehr. Ich habe das einmal gemacht und dachte, oh Gott.
Tja, die Endlichkeit unseres Lebens muss nicht unbedingt Angst machen. Ganz im Gegenteil. Vielleicht ist es ein Grund, warum wir unser Leben und unser Alter feiern sollten. Und wie Susanne Fröhlich das macht, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Liebe Susanne Fröhlich, ich freue mich so, dass du heute hier bist.
Ich freue mich auch total und das hast du sehr schön gesagt.
Ich habe so viele Fragen. Also dieses Buch von euch beiden hat mich dir auch ein Stück näher gebracht, fand ich. Also zum einen.
Ja, das sollte es natürlich auch.
Ja.
Und du hast ja gesagt, du hast den Titel irgendwie erstmal nicht so ganz verstanden oder überlegt, was das bedeutet. Älter werden ist wie jung sein, nur krasser, heißt im Prinzip, du bist in einer ähnlichen Lebenssituation mit einem kleinen Unterschied. Wenn du jung bist, hast du das Leben vor dir, wie so ein weißes Blatt Papier und du kannst dann sagen, okay, da will ich hin, das will ich beruflich machen, du kannst noch korrigieren, dann kommt die Familie, kommt das. Also du kannst irgendwie noch so planen, kannst irgendwas rein, Puzzleteile reinfügen. Wenn du älter bist, die Kinder sind ausgezogen, du gehst vielleicht in Rente oder beruflich hast du Karriere gemacht oder auch nicht, hast du wieder so einen Zettel, nur hat der Zettel einen großen Unterschied, du hast die Endlichkeit mit drauf. Du weißt, okay, mein Zeitfenster ist ein ganz anderes. Es ist ja was anderes, wenn du mit 15 oder mit 20 auf so einen Zettel guckst, da liegt dieses Leben vor dir und das erscheint dir unendlich lang. Und jetzt weißt du, okay, ich bin 60, ich bin 63, ich bin 65, wie viele schöne Sommer bleiben mir noch? Also wie oft werde ich noch Weihnachten feiern? Das klingt sehr melancholisch, aber das ist natürlich auch ein Teil dieses Alters.
Zählst du die Jahre? Überlegst du das manchmal? Sind es vielleicht noch 10, 20, 30, vielleicht 40?
Ja, so ein bisschen ermahnend sage ich das manchmal zu meinem Freund. Mhm. Wenn der so sagt, ja, das machen wir dann irgendwann mal, dann sage ich, wann ist denn irgendwann? Mhm. Also wie viele tolle Jahre, mit denen, in denen man damit rechnen kann, dass man noch Dinge unternehmen kann, haben wir denn noch? Gibt es eine Garantie, dass man mit 85 noch das und das machen kann? Ich glaube, dass man wahrscheinlich nicht mehr durch Südamerika wandern wird. Und wenn man das unbedingt möchte und auf seinem Zettel hat, dann sollte man das demnächst mal angehen.
Weißt du, was ich mir auch überlegt habe, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin und die dann sagen, ach nee, will ich nicht oder muss nicht sein, dann denke ich wirklich, hoffentlich denkst du nicht irgendwann, warum hast du das nicht gemacht? Und ich habe das einmal auch ein bisschen so formuliert und da habe ich gedacht, oh, bist du blöd, ja? Du kannst denen doch nicht drohen damit.
Aber ich glaube, das Problem mit der Erfahrung, die man hat und die man ja eigentlich, ist es ja was Liebgemeintes. Du willst deinen Kindern sagen, hör mal, vielleicht, das könnte sein, dass irgendwann du das Gefühl hast, schade. Aber diese Erfahrung, die muss man leider selbst machen, glaube ich. Also man kann ihnen viel beibringen, man kann sagen, das ist ein Auto, das ist ein Auto, man sagt bitte und danke, man gibt die Hand, so, man kann all das machen, man kann ihnen eine gute Ausbildung finanzieren, aber diese Lebenserfahrung, die müssen sie echt selbst machen.
Auch dieses Gefühl, das damit einhergeht, das haben sie noch nicht. Trotz allem denke ich, man kann vielleicht einen Hinweis geben, weil das setzt sich fest, weil das ist ganz spannend, dass mein älterer Sohn wirklich auch auf solche Sachen mittlerweile reagiert und sagt, mach das jetzt und warte nicht und guck mal, was du jetzt noch kannst, weil vielleicht in 10 Jahren sieht es ganz anders aus, wie du gesagt hast. Du reist da nicht mehr durch die Weltgeschichte mit Rucksack, sondern das sieht alles ganz anders aus. Also ich denke, so ein bisschen sensibel dafür machen, schadet gar nichts, weil das Leben, ich finde schon, das ist ein ganz, ganz wundervolles Geschenk. Natürlich auch mit Einschränkungen und nicht für jeden. Also für mich kann ich das so sagen. Und dass man schon auch lernen soll, da ein bisschen vielleicht sogar demütiger hinzugucken. Das denke ich, absolut macht Sinn.
Ich glaube auch, dass das Leben ein super Geschenk ist. Aber ich glaube, die Attraktivität des Geschenks hat eben auch damit zu tun, dass es ein Ablaufdatum hat. Also zu sagen, wenn ich jetzt wüsste, ich lebe noch 250 Jahre oder 300 oder keine Ahnung.
Ja. So what?
So what? Und diese Endlichkeit macht mir nicht etwa Druck, aber ich finde, die gibt so ein, das ist der Rahmen, den ich habe. Und den kann ich für mich so weit wie möglich gestalten. Alles kann ich ja nicht gestalten, es sind ja auch äußere Umstände. Aber wir haben es ja richtig gut. Also wir haben die Gnade der Geburt gehabt, in einem Land aufzuwachsen, in dem es keinen Krieg in unserer Zeit gab, gar nichts. Ja. Also wir sind ja wirklich fein raus. Es fehlt uns an nichts und insofern kann man ja sagen, ja, das Leben ist ein Geschenk. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Geschenk so attraktiv wäre, wenn es unendlich wäre. Also was will man da tun, wenn man ewig lebt?
Das frage ich mich auch. Es gibt im Moment wirklich so viele Leute, die einfach ewig, ewig, ewig leben wollen und die auch behaupten, dass es geht. Wissenschaft sagt da ein bisschen was anderes, aber man kann schon viel älter werden. Das wissen wir ja auch. Die älteste Frau ist 122 geworden und möglicherweise geht es bis 150. Es gibt auch andere Stimmen, die sagen wirklich, wir können ewig alt werden, beziehungsweise müssen gar nicht sterben. Und da frage ich mich auch immer, wenn das wirklich so irgendwann mal so stattfinden könnte, dass wir nicht sterben müssen. Ich glaube, dass wir gar kein schönes Leben mehr.
Ich glaube, diese Beschäftigung mit diesem Langlebigkeitsprogramm. Also es gibt Leute, die sagen Langlebigkeitswahn. Es gibt andere, die sagen, ja, das ist eine tolle Idee. Können wir ja gleich nochmal besprechen.
Ja, das sollten wir vielleicht später nochmal machen.
Ja, also, genau.
Ich wollte eigentlich nur generell sagen, dass ich dir dazu stimme, dass ich sage, dass die Endlichkeit zu diesem Geschenk dazugehört.
Die macht es ja auch spannend, weil es ist auch unberechenbar.
Es ist unberechenbar. Es macht es auf der einen Seite, so empfinde ich das, super wertvoll. Aber ehrlich gesagt, auf der anderen Seite hat es natürlich auch, also für mich, ich würde hier schon auch so ein bisschen den Begriff der Angst tatsächlich wählen, weil ich weiß einfach nicht, was kommt und wie es kommt. Und von daher, aber gut, dass es beides gibt, ja.
Ich glaube, ich habe keine Angst vor der Sterblichkeit und ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Es wäre mir lieb, wenn es jetzt nicht sofort passieren würde, so, wenn ich noch Zeit hätte.
Ja.
Das würde mir gefallen, weil ich so ein paar Sachen gerne noch sehen würde, wie entwickeln sich meine Kinder, werde ich Enkelkinder haben, ja, nein, vielleicht und so weiter und so weiter. Aber ich hatte es wirklich gut bisher.
Mhm.
Und ich habe so ein zufriedenes Gefühl. Und ich finde, ja, Angst. Also ich will mir nicht die letzten Jahre versauen mit so einer diffusen Angst vor etwas, was ich sowieso null einschätzen kann. Niemand weiß, wie das so ist mit dem Tod. Und ich muss sagen, ich glaube nicht an irgendwas danach.
Ah, das wollte ich dich natürlich auch fragen, aber erst zum Schluss. Aber dann machen wir das jetzt am Anfang.
Glaube ich nicht.
Thema. Gar nicht. Hoffst du auch nicht?
Ich habe das bei meiner Großmutter erlebt, die war immer so, nee, mit der Kirche habe ich gar nichts am Hut. Und hinten raus, so auf den letzten Metern, wurde sie sehr gläubig. Und ich kann das verstehen, weil das natürlich so ein, das ist so ein tröstendes Gefühl. Also, dass man so eine Hoffnung hat, da kommt noch irgendwas. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas kommt, aber das, was ich hatte oder was ich habe, ist ja schon groß. Also es gibt nicht immer noch einen Nachschlag. Und dann muss man halt auch vielleicht sagen, ja, wenn ich jetzt was Gutes tun will, muss ich es jetzt machen. Wenn ich was Spannendes erleben will, muss ich es jetzt machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich im vorauseilenden Gehorsam dem Tod entgegen mich sehne, aber ich habe jetzt keine Angst.
Also das jetzt zu machen, was du machen willst, das ist gut, aber ich für mich würde mich sehr freuen, wenn es noch weitergeht.
Ja, naja, ich verstehe.
Ich meine ja dieses Gefühl tatsächlich in mir zu tragen, dass es da was gibt. Ich bin mir da recht sicher.
Also das finde ich sehr gut.
Ich habe auch viele Dinge erlebt, die mich darin unterstützen. Und von daher, wir schauen einfach mal.
Ich muss sagen, ich habe eine Freundin, die Ärztin ist auch, die sagt auch, sie hat Dinge erlebt, deswegen denkt sie auch, da könnte noch was sein. Und dann denke ich, ja, also ich lasse mich gerne positiv überraschen, wenn da noch irgendwas Tolles ist. Aber dieses Bild, dass ich jetzt in den Himmel komme und alle meine Freunde wiedersehe.
Nein. Also das ist auch nicht mein Bild.
Nein.
Das ist es nicht.
Also das finde ich ist doch, das ist schön, aber doch auch ein bisschen naiv. Ja, also dass irgendwas anderes ist, was Spirituelles oder was auch immer. Ich bin dabei, wenn es so ist.
Gut, also who knows, ja?
Ja. Ich hoffe, du hast recht.
Ja, ich auch im Übrigen. Susanne, wo stehst denn du eigentlich gerade im Leben? Geht's dir gut?
Ich muss sagen, mir geht's eigentlich sogar sehr gut. Körperlich so mittel. Ich würde sagen, körperlich eine 3-, da hatte ich so ein paar Malessen, die sich aber so langsam klären und hatte nicht so ein tolles Jahr körperlich gesehen. Aber mental, ich habe das Gefühl, ich bin zufrieden. Ich bin nicht mehr irgendwie angetrieben von irgendwelchen Erfolgsgedanken oder von allem Möglichen. Ich habe so eine angenehme Wurstigkeit manchmal, dass ich so denke, ist mir doch egal. Also wenn jemand sagt, ja, aber das macht man nicht, sage ich, mir doch egal, ich mach's doch gerade. Oder warum bist du nicht da und da oder warum gehst du da nicht hin, sage ich, brauche ich nicht. Also ich habe das Gefühl, ich bin so klarer in meinen Entscheidungen geworden und in meinen Gedanken und habe privat eigentlich eine sehr gute Zeit. Ich habe mich vor 6 nochmal neu verliebt. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Ex, wirklich sehr gut. So gut, dass es viele schon erstaunt. Ich verstehe mich gut mit meinen Kindern. Also meine Lebenssituation, ich finde, da gibt's nichts zu meckern. Also ich bin so zufrieden. Aber ich glaube auch, dass Zufriedenheit ist die kleine Schwester von Glücklichsein. Und ich glaube, dass dieses Zufriedensein reicht mir auch oft. Also man kann nicht rund um die Uhr super glücklich sein. Das strengt dann ja auch an. Das schüttet ja sehr viel Adrenalin aus.
Also ich meine, du beschreibst dich gerade, wie du auch so nach außen wirkst, wie du auch auf mich wirkst. Du wirkst klar. Du wirkst für mich auch fröhlich. Also hat vielleicht auch was mit deinem Namen zu tun. Haha. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, du bist absolut zufrieden mit dem, was ist. Aber meine Frage ist natürlich, gibt es denn bei dir auch mal Momente, wo du denkst, ups, doch nicht so?
Na klar. Ja. Also ich glaube, dass jeder Mensch auch Momente hat. Also nicht jeder Tag ist mein Freund, ich springe aus dem Bett und schreie, hurra, hier bin ich. So. Ja. Also ich habe auch Tage, wo ich irgendwie hadere. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Also das kann die Optik sein. Die lässt mich aber relativ, also da bin ich relativ cool, muss ich sagen. Es kann aber auch was anderes sein. Das kann irgendein Streit sein, das kann was auch immer. Das können auch Lappalien sein. Und natürlich liegt man mal morgens im Bett und denkt, dann bejammere ich mich ein paar Stunden, wenn ich die Zeit dafür habe, bejammere ich mich kurz und dann, ich habe so eine Retriever-Mentalität. Also man schüttelt sich so ein bisschen und dann geht's weiter. Also ich denke dann, ja Gott, ist jetzt kein Riesenproblem.
Mhm.
Und dann ist auch okay. Und dann, ich kann mich auch mal bemitleiden und sagen, also das ist schon wirklich blöd, du armes Hasi. So, und dann ist aber auch gut.
Dann würde ich mir gerne ein Stückchen mehr von deinem Sein auch aneignen können, weil ich bin schon manchmal so ein bisschen, ich hätte es gerne ein bisschen fröhlicher. Ich bin so ein bisschen schwerer insgesamt.
Aber ich glaube, das ist eine Veranlagung auch. Also ich glaube, das ist natürlich in Teilen auch eine Entscheidung, die man trifft.
Ja.
Aber es ist auch ein bisschen eine Veranlagung. Also ich denke, ich habe das Glück, dass ich so eine fröhliche Rossnatur habe. Also Also man kann mich auch nicht so schnell kränken oder mich irgendwie ärgern. Ja, das hat Vor- und Nachteile und das erweckt auch schnell den Eindruck von einer gewissen Oberflächlichkeit, wenn du meistens gut gelaunt bist. Aber dieses gut gelaunt sein oder fröhlich zu sein oder auch vor allem freundlich zu sein. Du bist ja auch immer super freundlich zum Beispiel, oder?
Eigentlich ja.
Ja. Ja. Also wir haben uns noch nicht so oft gesehen oder gesprochen, aber du warst immer super freundlich. Ich glaube, diese eigene Fröhlichkeit oder dieses innere, ja, so gut gelaunt sein, good mood, das ist wirklich auch mit einer Entscheidung. Also dafür kann man sich auch entscheiden. Man kann sich an gewissen Themen natürlich sehr lange abarbeiten. Und da gibt's Themen, die habe ich einfach aussortiert, da arbeite ich mich nicht mehr dran ab.
Guck mal, ob wir nochmal später drauf kommen. Es gibt jetzt schon noch eine Frage von mir. Du hast gesagt, körperlich 3- fühlst du dich. Weil ich weiß, dass wir schon miteinander gesprochen haben. Da habe ich gedacht, meine Güte, ganz schön fit, die Frau.
Bin ich seit einem Jahr nicht mehr. Und das ist was, das hat mir zugesetzt. Also ich habe alle möglichen körperlichen Beschwerden und hatte so das Gefühl, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil das bin doch ich. In meiner Wahrnehmung bin ich fit. So, ich kann lange Strecken im Meer schwimmen, ich liebe ja auch die Herausforderung. Ich bin Marathon gelaufen und so weiter und so weiter. Und dann denke ich, und jetzt schnaufe ich, wenn ich zur S-Bahn gehe, das geht irgendwie nicht in meinen Kopf, dass das dieselbe Person ist. Und dann musste ich eben auch lernen, dass es so eine, ja, dass diese Unverwundbarkeit, die gehört mir nicht. So, die ist zerbrechlich. Und ich habe dann dem Arzt auch gesagt, ja, aber das kann ja gar nicht sein, weil ich bin doch und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, aber wir hatten auch noch nie dieses Jahr und sie waren noch nie so alt. Situationen können sich auch verändern. Mir fällt es schwer, unter einer Krankheit zu leiden, die durch meinen Lebensstil nicht weiter zu beeinflussen ist. Also, dass ich quasi gucken muss, wie ich damit zurechtkomme, weil sich daran nicht viel ändern wird. Es ist jetzt nicht lebensbedrohlich, aber es ist einschränkend. Und das hat mich schon gegrämt, muss ich sagen.
Würdest du einfach gerade, weil ich bin mir sicher, dass die Zuschauer jetzt oder Zuhörer sich fragen, was hat sie denn jetzt eigentlich? Magst du es ganz kurz?
Nee, so im Detail nicht. Ich habe
im Detail nicht, aber um was es da eigentlich geht.
Also es geht letztlich um eine seltene Herzerkrankung.
Ja, genau.
Ja, und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Ja, denke ich mir.
So, und ich lebe eigentlich, ich würde sagen, jetzt nicht so vorbildlich wie du und dein Mann, aber schon, ich habe einen einigermaßen gesunden Lifestyle gehabt. Ich habe leider immer ein bisschen geraucht, das war natürlich keine kluge Entscheidung, aber das habe ich jetzt auch dran gegeben. Und meine Freunde sagen auch schon, das wäre jetzt schon fast ein bisschen arg. Nicht trinken, nicht rauchen, nicht das und so weiter. Aber dieses zu merken, auch man kann erschüttert werden von Dingen, die man nicht selbst bestimmen kann. Das ist was, woran ich mich gewöhnen musste. Aber ich finde, da hilft was, was bei vielem hilft. Das ist, nicht so egoman zu sein. Also sich selbst nicht so in den Fokus zu stellen und zu sagen, ja, das ist jetzt blöd. Und vielleicht kannst du jetzt keinen Marathon mehr laufen. Sollte man vielleicht eh nicht mit 63,5. Aber du kannst ganz viele andere Sachen.
Ja.
Und es könnte wirklich sehr viel schlimmer sein. Gut, nach oben ist immer Luft und nach unten auch. Aber sich selbst nicht so als Nabel der Welt zu sehen und zu sagen, ja, da bin ich halt ein bisschen krank. Okay, was soll's.
Gefällt mir total gut, weil das denke ich auch. Also ich denke, wenn es ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich irgendwann mal eine Diagnose hätte und ich wüsste, das ist die Diagnose, die mich dann definitiv zur Endlichkeit bringen wird, wie ich dann umgehe, wie ich dann damit umgehe. Aber so jetzt so Kleinigkeiten, wo ich denke, oh, könnte besser sein oder irgendwie auch wegen gerade so wegen der Augen, da ist habe ich so ein Problem im Moment. Ich denke dann immer, das ist jetzt nicht das Ende. Also das bringt mich nicht dahin. Ich muss mich erstmal damit anfreunden, dass ich auch was habe. Aber ich dachte, es ist okay. Und außerdem, ich hatte eine super Zeit bis jetzt. Es ging alles richtig gut. So eine kleine Einschränkung. Okay, ist halt so. Aber ich kann da mit letzten Endes wirklich auch mit leben, ne? Und das finde ich schon.
Ja, und ich finde auch, ich kann so. Es, das habe ich ja. jetzt gesehen in dem Jahr. Ich muss es auch, das ist ja das andere Ding. Und wenn dann jemand sagt, ja, deine Lebenserwartung wird ein bisschen geringer sein, dann sage ich, okay, daran sieht man, dass ich ja ein positiv denkender Mensch bin. Ich habe genetisch herrliche Voraussetzungen. Also wir sind wirklich zäh. Meine Großmutter hat zu meinem Urgroßvater, den ich auch kannte, gesagt, wann soll ich denn erben? Muss ich dich erschlagen? Also der war irgendwie 98 und meine Oma war dann auch schon alt. So, also die sind, meine Eltern leben beide noch, was in meiner Generation ja wirklich selten.
Wie alt sind die jetzt?
Mein Vater wird 90 und überlegt gerade, ob er sich ein neues Auto kauft, was mich gruselt. Aber bitte sehr.
Ja, vielleicht sieht er ja noch Mann. Gut, oder? Sieht gut und ist fit.
Die Reflexe sind natürlich nicht mehr ganz so, würde ich sagen. Ja, aber gut. Okay. Und meine Mutter wird 86. Also, ja. Insofern, und was ich auch meine mit dem sich selbst nicht so ernst nehmen, oder man soll sich natürlich selbst ernst nehmen, aber dieses dauerhafte Bespiegeln der eigenen Person hat was, was ich irgendwie für ungesund halte. Mhm. Also ich glaube, dass da draußen vielen Leuten geholfen wäre, wenn man sagen würde, du, es geht heute mal nicht um deine Befindlichkeit. Also ich habe so Sachen gehabt, keine Ahnung, eine Freundin sagt, nee, da habe ich jetzt nicht Lust, dahin zu kommen, weil, ach, mir ist heute nicht so. Und dann sage ich, du, es geht gar nicht um dich, weil es ist der Geburtstag von unserer anderen Freundin, der es im Moment nicht gut geht. Es geht einfach um sie. Es geht nicht um dich. Dieses dauernde in sich reinhorchen, wo zwickt es mich, wo tut es mir weh, was könnte, das nervt mich. Ich finde, es ist irgendwie, ja, keine Ahnung, ja, narzisstisch. Und ich glaube, dass dieses Langlebigkeitsthema auf eine Art ist dieses Überwinden von natürlichen Grenzen. Also, dass man sagt, ich will aber noch länger leben als die normalen Leute. Ich werde 120, 125. Dieses Sterben müssen ist ja auch sowas wie eine narzisstische Kränkung für manche Leute. Ich muss sterben, so wie der restliche Pöbel auch, so ungefähr. Ich muss wie alle sterben. Klar kann man versuchen, ein paar Schrauben zu drehen.
Das Glück, dass dem so ist, kann ich nur sagen. Was ein Glück, dass dem so ist.
Ja, sonst hätten wir auch ein ganz anderes Problem mit Überbevölkerung und so weiter. Die ganzen Alten.
Ja, aber ich denke auch so, wenn es selektiv wäre und wenn man wirklich, wenn man das entscheiden könnte, der eine kann es, weil er zum Beispiel das Geld hat, der andere nicht, das wäre grausam, grausam, grausam.
Und natürlich wäre es auch so, die Reichen würden übrig bleiben. Also die sich diese ganzen, die Reichen, sehr Disziplinierten würden übrig bleiben, weil du brauchst ja schon Disziplin. Also wenn du siehst an Brian Johnson, dem Vorbild der Longevity-Bewegung, der geht halt jeden Abend um 8 ins Bett. Der isst nichts mehr nach so und so viel Uhr. Der isst überhaupt nicht besonders viel, weil das Fasten ja auch sehr gesund ist. Also man muss sich auch für diesen Lifestyle entscheiden. Und zur Belohnung wird er sicher sehr alt werden. Nur
ich wünsche ihm wirklich.
Ich wünsche ihm auch, aber was? Der hat seinen Penis jede Nacht an eine Pumpe angeschlossen, um irgendwas zu messen.
Wahnsinnig mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, aber allein die Vorstellung.
Gott, ist ja grauenvoll.
Da würde ich, glaube ich, verrückt werden. Ich will meine Ruhe nachts haben.
Und dann ganz ehrlich, weiß ich auch nicht, will ich 125 werden, wenn all meine Freunde schon tot sind? Ich glaube, nein.
Frage.
Also schwierig. Dann bleibe ich übrig mit Brian Johnson und mit Elon Musk. Oder ja, was machen wir denn dann zusammen? Ich finde das.
Also bestimmt bestimmt nicht uninteressant, euch drei zusammen einfach mal zu sehen. Aber okay, weiß, was du meinst. Ne?
Mein soziales Leben ist mir so wichtig und auch noch wichtiger als früher, muss ich sagen. Also meine Prioritäten haben sich im Alter einfach auch ein bisschen verschoben. Und das empfinde ich als toll, weil du... Früher war es ja, also jedenfalls ging es mir so, und ich meine, du hast auch gearbeitet und zwei Kinder und so weiter und so weiter. Man ist wie so ein kleiner Hamster auch. Also man hat diese Logistik und wer holt Kind A beim Sport ab, wer macht das, wer kontrolliert hier die Hausaufgaben oder was auch immer. Also du bist ja immer beschäftigt mit diesen, einfach nur, wie läuft dieser Tag ab, wie kriegen wir das hin? Und da darf nichts schief gehen und keiner darf die Masern haben oder was auch immer. Und das empfand ich auch Das ist schön, aber es ist auch anstrengend. Und diese Freiheit jetzt zu haben, zu sagen, ich mache das, wenn ich Lust darauf habe. Ich habe Lust, hierher zu kommen. Aber es gibt Sachen, da sage ich, habe ich eigentlich nicht so Lust. So, und dann denke ich, ja, dann bleibe ich doch zu Hause. Ist doch auch hübsch. Und dann lese ich ein schönes Buch und liege auf dem Sofa. Also ich bin sehr viel nichtsnutziger als früher. Und das genieße ich.
Ich würde unheimlich gerne jetzt nochmal auf dieses Buch von euch zurückkommen, weil also ich habe es gehört und ich war wirklich, ich war fasziniert davon.
Danke.
Also ich war fasziniert, ob der Themen, die ihr angesprochen habt, weil da waren Themen dabei, wo ich gedacht habe, eigentlich, wir müssen die rausbrüllen, diese Themen, dass es jeder erfährt. Und ich habe mir dann auch gedacht, meine Güte, wie tief seid ihr denn eingestiegen? Und dann habe ich mich schon gefragt, also ihr wart noch, wahrscheinlich, als ihr euch entschieden habt, das Buch zu schreiben, relativ jung. Wart ihr da schon 60? Aber immerhin.
Die Conny auf jeden Fall. Die Conny ist immer ein bisschen älter als ich.
Ah, okay.
Die Conny ist 3 Jahre älter.
Okay. Also zum einen glaube ich.
Fast 4, fällt mir gerade auf.
Fast 4, ja.
Guck an. Mhm. Aber hinten, also ich
will einfach wissen, wie das war. Warum habt ihr euch diesem Thema wirklich so intensiv angenommen? Und was hat es auch mit dir gemacht in der Zeit? Weil ganz, ganz ehrlich, ihr redet ja wirklich auch zum Schluss über die Endlichkeit. Da ist tatsächlich, wenn es dann zum Sterben geht, die Vorbereitung und so weiter, das sind ja alles Themen, die dort drin vorkommen. Gab es da keinen? Es gab bestimmt einen Grund. Man entscheidet sich
also
nicht einfach so.
Da sind wir ja einfach sehr viele, wir Boomer. Das heißt, wir werden ja alle gemeinsam, wird eine ganz große Gruppe dieser Bevölkerung alt.
Absolut, ja.
Also erst älter und dann alt. Schon allein diese Definition. Also wenn ich Leuten sage, ich werde jetzt alt, dann sagen die, nein, du wirst erstmal nur älter. Also alt ist ganz hinten. Das wird rausgeschoben. Ich finde, man muss jetzt nicht Hurra schreien, wenn man morgens aufwacht und sieht, dass man schon wieder neue Knitterfalten hat, dass das Dekolleté aussieht, als wäre es von Issey-Miyake, so geplättet, gefaltet. Da sage ich ja nicht, ach, da freue ich mich aber. Das finde ich auch blöd. Aber es ist nicht kampfentscheidend. Also es ist am Ende auch wurscht. Und dann fragt man sich auch, wen soll das denn interessieren? Als würde da draußen auf der Straße jemand sagen, oh, haben Sie mal den Hals von der Fröhlich gesehen? Das ist schlimm. Und das Dekolleté erst. Also sich, wie gesagt, nicht so ernst zu nehmen, ist das eine. Und sich, also auch zu sehen, guck mal, ich habe Freundinnen, die schon tot sind. So, und ich lebe. Und es geht mir eigentlich ziemlich gut. Also ziemlich. Eine gute 3 auf jeden Fall. Schulnote. Die 3 ist die 1 des kleinen Mannes, also kann man sagen, ja, ist ja nicht so übel. Sich mit dem Alter zu beschäftigen, heißt ja nicht, dass man daraus eine Lebensaufgabe macht. Aber sich einfach mal zu sagen, dass es vielleicht Zeit ist, auch so eigene Währungen neu zu überdenken. Also wenn man, ich kenne Menschen, die sind jahrzehntelang auf dem Ticket ihrer Schönheit gefahren. Die waren einfach irrsinnig schön.
Das wird dann schon auch vielleicht bitter.
Das ist bitter. Und dann muss man vielleicht aber auch mal überlegen, statt sich irgendwie alles machen zu lassen und dann trotzdem halt einfach älter zu werden. Und man sieht es am Gang, man sieht es an den Bewegungen, man sieht es einfach. Und selbst wenn man 5 Jahre rausholt oder 10, man muss trotzdem akzeptieren, dass man eben nicht mehr jung ist. Und Jugend ist ja so ein... Jugend ist Schönheit auch, das muss man einfach sagen. Und natürlich kann man attraktiv sein, man muss sich nicht gehen lassen, aber man muss einfach vielleicht kapieren, vielleicht ist auch mein Charme oder mein Witz oder meine Liebenswürdigkeit eine Währung, die ich im Alter kultivieren sollte.
Auch und deine das Lebenserfahrung, ne? Ja, also das ist, finde ich, die kommt immer...
Klugheit.
Ja, bisschen zu kurz, ja.
Klugheit,
also ich glaube,
die
Klugheit im Alter ist das, was man unter Weisheit versteht.
Ja, obwohl ich... muss sagen, ich sehe auch sehr viel ältere Menschen, also auch in der Politik, wo ich denke,
die sind nicht mehr klug.
Wo ist denn da die Klugheit hinmarschiert?
Nicht mehr klug.
So, also da ist ja irgendwas schiefgegangen.
Ja.
Also ich glaube, Alter heißt nicht gleich weise, aber im besten Fall heißt Alter natürlich, dass man viel erlebt hat, viel erfahren hat und auch Konsequenzen gezogen hat.
Also für mich sieht es tatsächlich so aus. Also ich bin ja nicht unbedingt jemand, der so gern irgendwie in zwei Lager spalten möchte, aber für mich gibt's schon die klugen Weisen und auch die so offen sind, die auch noch was annehmen und die durchaus, mit denen man auch noch reden kann und die für sich auch noch Veränderungen durchaus annehmen können und machen wollen. Und es gibt halt auch, und die anderen Alten, da finde ich es wirklich schwierig. Von denen habe ich halt ganz viele auch während meiner Arbeit kennengelernt, die einfach sehr, sehr starr und stur geworden sind. Da hat dann schon auch die Klugheit gefehlt. Das Einzige, was ich dann immer noch gedacht habe, was sie trotzdem behalten haben, war ihre Lebenserfahrung. Und wenn man sie da gebeten hat, einfach drüber zu sprechen, dann sind die Menschen auch wieder da gewesen. Aber von wegen offen zu sein für all das, was da draußen noch passiert, das waren die oftmals nicht mehr.
Aber Neugier und Offenheit, das sind ja zwei Sachen, die auch, finde ich, in Anführungszeichen jung machen. Also wenn du noch interessiert bist, wenn du bereit bist, was Neues zu lernen oder dir anzuhören, zumindest, erfordern eben auch Mut. Das heißt, dieses Verharren in der Starrheit oder in einem, wir haben das schon immer so gemacht und so wird es auch weitergemacht, hat ja auch was damit zu tun, dass man sich nicht traut, dass man Angst vor irgendwas hat.
Stimmt.
Und ich glaube, das muss man auch kapieren, wenn man älter wird. Angst ist ein schlechter Berater. Es braucht ein bisschen Angst im Leben, damit man nicht aus dem vierten Stock springt und denkt, wenn ich den Regenschirm halte, wird es gut gehen. Dafür wird es aber auch lang, wenn man einfach clever genug ist. Aber die Angst ansonsten ist ein Hindernis. Die macht einem das Leben so schwer. Diese Angst, auch im Alter nicht mehr zu genügen, nicht mehr wichtig zu sein. Wie oft lese ich in irgendwelchen Magazinen, niemand interessiert sich mehr für mich, niemand guckt nach mir. Ja, Herrgott, dann guck halt selbst nach dir und such dir Leute, die sich für dich interessieren. Wenn keiner mehr auf der Straße pfeift, ja, so what? Also da, ich meine, wer das braucht als Quelle seines Selbstbewusstseins, der hat eh ein Problem, der muss da mal mit professionellen Menschen drüber reden.
Trotzdem glaube ich, dass es ganz viele Leute hier gibt, alte Leute, die sehr einsam sind und die wirklich auch gar keine Kraft mehr haben, um mutig zu sein.
Die Einsamkeit ist Horror.
Das ist für mich schon was sehr, sehr traurig ist. Und ich hoffe einfach auch wirklich, dass wir darüber reden, im Podcast, und dass wir vielleicht doch den einen oder anderen erreichen, dass es so gut tut, mit anderen sich auseinanderzusetzen, mit anderen zu sprechen,
die Einsamkeit
andere zu hören.
Weiß man ja, tötet.
Oh, das ist absolut klar.
Einsamkeit ist so ungesund
auch.
Wie Rauchen.
Ja,
so.
Verstehe ich durchaus.
Also, insofern, also dieses, aber das Problem ist, das ist genauso, wenn mir Frauen sagen, ich finde einfach keinen Mann. Ich kann es nicht verstehen und so weiter. Keiner kommt, keiner holt mich ab. Ich bin schon so. Dann denke ich, ja, du musst deinen Hintern schon auch aus der Wohnung bewegen. Ja. Männer werden nicht wie Pizzen geliefert. Und genauso ist es halt auch, wenn du dich als älterer Mensch einsam fühlst. Was ich verstehe, ich sehe das an meiner Mutter, die ist Witwe geworden. Die war das zweite Mal verheiratet, ist Witwe geworden und war auf einmal allein. Und das ist natürlich schrecklich, wenn man gewohnt ist, Gesellschaft zu haben. Das heißt, man muss aktiv werden, man muss rausgehen, man muss Freunde einladen, man muss sich treffen. Und natürlich, je älter man wird, desto, meine Mutter sagt, die sterben ja einfach weg. Und es stimmt, die sterben weg. Und es ist auch eine, dadurch hast du mehr Traurigkeit in deinem Leben. Und das ist so, das bedrückt einen auch alles. Aber man muss wirklich aktiv was dagegen machen.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Also ich denke ja schon, dass wir auch als ältere Menschen oder später mal als Alte durchaus auch so eine Vorbildfunktion haben können. Und ich denke wieder an meine Schwiegermutter, an Ruth.
Mhm.
Ihr Mann ist 8 Jahre vor ihr gestorben oder 9 Jahre. Und es war einfach unglaublich. Diese Frau hat einfach nochmal ihr eigenes Leben gelebt. Die hat Freundinnen eingeladen, ist rausgegangen, die hat Gymnastik gemacht, die hat wirklich gelebt und die hat uns immer angerufen, die hat immer gefragt. Die hat allein in ihrem Häuschen gelebt, wirklich alleine, aber sie war nie einsam, weil sie auch was unternommen hat. Wenn sie sich nicht gemeldet hätte, wäre sie einsam gewesen. Meine Mutter hingegen, das war schon ein anderes Thema. Also die hat einfach, der hat sich nicht mehr interessiert, wirklich für das, was wir gemacht haben. Ach ja, Und das war, die hat nicht teilgenommen am Leben. Und die hat dann auch gesagt, dass sie so allein ist und so einsam ist und dass sie, also an Freundin da gestorben ist und da gestorben ist. Und bei Ruth war das einfach ganz anders.
Die viele Ältere leben ja so ein Second-Hand-Leben. Also das heißt, im eigenen Leben passiert nicht mehr wahnsinnig viel. Deswegen braucht man die Kinder oder die Nachbarn und kann darüber sprechen. Weil man ja selbst nicht sagen kann, ich war gestern beim Tai Chi oder gibt mal eine Geschichte, ich habe beim Edeka jemand getroffen. Aber ansonsten erzählt man Geschichten, die andere Menschen erlebt haben. Und das ist ja eigentlich auch wahnsinnig traurig. Also wenn ab einem gewissen Punkt in deinem Leben nichts mehr passiert. Aber es ist auch schwer zu sagen, dann geh halt raus, dann mach halt was. Weil ich möchte jetzt auch nicht zum alten Kränzchen gehen in 10 Jahren, nur weil ich einfach schon älter bin und mir Lieder anhören oder keine Ahnung, wo man so denkt, Gott im Himmel, aber ich will auch nichts basteln.
Da habt ihr im Buch zum Beispiel auch drüber geschrieben, ne? Dass es so viele Aufgaben gibt für ältere Menschen oder für alte Menschen. Und ich denke, dass es gut tut, dass die Leute das wissen, dass es sowas gibt. Also, dass man Kinder hüten kann, dass man vielleicht bei Hausaufgaben helfen kann, dass man auch zusammen rausgehen kann, einen anderen Menschen, der auch alleine ist, einlädt und miteinander spricht. Es gibt so unendlich viele Sachen zu tun.
Ich habe bei der Tafel gearbeitet eine Weile.
Ich weiß, das hast du geschrieben.
Und dann war das ganz, also ich fand das ganz toll, weil eigentlich alle, die dort gearbeitet haben, ich war eine der Jüngeren, die anderen waren, also ich würde sagen, das Gros war Mitte, Ende 60, über 70. Und die Älteste war 85. Die kam da, picobello, zurechtgemacht. Ich mache hier das Brot. Okay, dann hatte die das unter ihrer Ägide, hat das alles schön angerichtet. Und es war so ein Win-Win. Einerseits haben alle was Gutes gemacht für jemand anderen. Man weiß, was Gutes zu tun hinterlässt ein gutes Gefühl. Und zum anderen hatte der Tag eine Struktur. Also man geht raus, man trifft Leute, man schwätzt, man trinkt gemeinsam auch mal einen Kaffee, man regt sich mal auf, weil irgendwie, ach, heute sind die Orangen alle schlecht, das ist ja wirklich ein Mist hier und so weiter. Es ist was los im Leben.
Ja, deswegen, also alle, die zuhören, Aufgaben zu haben im Leben, ist was Gutes.
Ist absolut was Gutes. Ich muss sagen, es gibt ja auch diesen Moment, wenn Menschen in Rente gehen, dass sie so das Gefühl haben, ich habe wirklich genug getan. Verdammt nochmal, jetzt bin ich mal dran mit dem Ausruhen. Und dann merkt man, das Ausruhen ist nicht tagesfüllend. Man kann sich schon mal schön ausruhen und liegt ein bisschen. Dann liegt man mal ein bisschen draußen, wenn man eine Terrasse hat oder einen Garten.
Geht einen Monat gut, vielleicht auch zwei, aber dann.
Und dann sieht man ja auch, die Frauen mit diesen Männern durch den Supermarkt gehen. Männer, die ihr Leben lang, keine Ahnung, am offenen Herzen operiert haben oder im Atomkraftwerk waren, die sagen jetzt nein. Wir wollen mal das essen und wir wollen mal, die mischen sich quasi in Aufgabenbereiche, in denen sie vorher nichts zu tun hatten.
Deswegen ist es ja auch so, dass sich ganz viele Paare gerade so in diesem Alter nach 65 noch trennen.
Ja,
das finde ich auch spannend, als mir das vor ein paar Jahren so bewusst geworden ist. Und da habe ich gedacht, aber eigentlich auch super mutig. Super mutig.
Absolut mutig.
Weil ich denke, es hat jeder ein Recht, das Leben zu leben, das er sich wünscht. Und wenn es dann plötzlich so anders wird, weil die Konstellation nicht mehr passt und die beiden es nicht schaffen, dass sie sich gegenseitig irgendwie gut tun, finde ich das durchaus auch ein Entwurf für die
absolut. Also man muss nichts
Jahre
aussitzen oder aushalten.
Ich möchte dir kurz etwas sagen, bevor wir weitermachen. Falls du immer als erstes von neuen Folgen erfahren willst und keine News rund um das Älterwerden verpassen möchtest, dann trag dich doch jetzt in meinen Newsletter ein. Den Link dazu, den findest du ganz einfach in der Beschreibung dieser Folge. Klick gerne den Link, denn dort läuft aktuell vielleicht auch gerade ein Gewinnspiel und deswegen lohnt es sich natürlich dann doppelt mitzumachen.
Erstaunlicherweise ist es ja oft so, wenn sich Frauen mit 50 trennen oder verlassen werden oder was auch immer, 40, 50, 55, gibt es noch sehr viel Bemühungen, einen Ersatz zu finden für den Partner, die Partnerin, die einen verlassen hat.
Ja.
Und wenn jenseits der 60,
also 70
plus, ist es oft so, dass die Frauen sagen, nee, ambulant mal ins Theater gehen oder so, ja, schön, aber stationär auf keinen Fall. Also die Frauen dieser Generation, die jetzt Ü 80 sind oder so, sagen, nee, weil für die war verheiratet sein auch immer sehr viel Dienstleistung für die meisten von denen. Und die sagen, da verzichte ich drauf. Ich brauche nicht noch 3 Waschmaschinen mehr und muss bügeln. Und jeden Mittag sagt er um 12:30, was gibt's denn? In so einem Ton, wo man so denkt, ja, was wird's wohl geben? Halt dir mal die Augen zu, dann siehst du, was es heute gibt. Aber das hat sich schon verändert. Andererseits muss man ja auch sagen, nach einer Beziehung, die 30, 40, 50 Jahre gedauert hat, man selber ist ja in der Zeit auch nicht immer besser geworden. Also man ist ja auch mal unwirsch oder ungehalten oder eigentlich unfreundlich, wenn man so von außen guckt. Also man ist ja auch nicht das, was man vom anderen erwartet. Man erwartet vom anderen irgendwie eine Glanzleistung, dass der jeden Tag wieder sagt, Gott, also dich würde ich jederzeit wieder aussuchen, du siehst so fantastisch aus und so weiter. Man ist auch nicht immer so nett. Also ab und zu mal zu gucken, was mache ich da eigentlich in dieser Beziehung, schadet auch nicht. Und wäre ich gerne mit mir verheiratet?
Das ist ein guter Hinweis.
Weil das
guter Hinweis.
Wäre man auch nicht immer.
Ja.
Ja, ich finde, also zu sagen, ich lasse mich scheiden mit 65, kann man machen. Oft ist es ja so, dass alles, was einen zusammengeschweißt hat, also Kinder, Beruf, das, also dieses Ganze, was wir vorhin auch als Logistik und so weiter bezeichnet haben, wenn dann die Kinder weg ist, sitzt man da und denkt, ja gut, wollen wir das noch 30 Jahre oder 25 oder würde ich diesen Mann oder diese Frau pflegen? Würde ich mich kümmern? Ist die interessant genug? Aber man könnte auch versuchen, nochmal durchzustarten in der Beziehung. Also sich einfach nochmal richtig Mühe zu geben.
Das gelingt ja auch Paaren. Mhm. Und das finde ich auch super schön, weil ich habe immer gesagt, also es gab ja auch einen Grund, warum ihr euch begegnet seid und ihr euch ineinander verliebt habt.
Absolut.
Ja, und da wusste man noch nicht so genau, was steckt da wirklich in dem ein. Das war irgendwie was ganz Besonderes, was man gar nicht so erklären konnte und fassen konnte. Und ich bin mir sehr sicher, dass da immer noch was da ist. Es hat ganz viel in der Zeit ist passiert. Klar, ganz viele Veränderungen, aber vielleicht ist das so eine Basis immer noch da. Und wenn man die findet, wiederfindet, weil man sich tatsächlich auch Mühe gibt.
Ich glaube, das ist wirklich so ein Schlüsselwort. Das ist ein unsexy Wort, sich Mühe geben.
Finde ich gar nicht.
Und sich kümmern, aber
warum? Mühe geben finde ich eigentlich immer was sehr, sehr Respektvolles dem anderen gegenüber.
Den Blickwinkel ändern, glaube ich, ist auch eine gute Sache, weil du lernst jemanden kennen und dann denkst du, boah, niemand macht es, wuschelt sich so durch die Haare wie der Gregor. Und dann siehst du den, hast du den Gregor irgendwie eingesammelt und bist verheiratet mit Gregor und es gehen die Jahre ins Land und dann.
Und irgendwann hat er gar keine Haare mehr.
Was wuschelt der vielleicht da in diesen 3 Haaren rum? Ja. Boah, nervt mich das. Oder so. Und dann, also der Blickwinkel ändert sich, was man eben noch ganz süß fand in der Akquisezeit. Findet man auf einmal schrecklich. Und dann muss man sich mal vorstellen, dass man vielleicht auch nicht immer die beste Version von sich selbst ist in dieser Beziehung.
Ja.
Was natürlich auch, ich finde, das ist ja auch das Schöne an einer langen Beziehung, dass man eben auch mal nicht performen muss, wie man heute sagt. Man kann eben auch mal richtig blöd aussehen und man kann auch mal doof sein und kann nachher, aber wenn man gut drauf ist, auch sagen, entschuldige. Ich war richtig doof.
Und ich finde es was ganz Wertvolles. Also dazu muss ich jetzt mal auch aus dem Nähkästchen plaudern. Also sowas habe ich bei mir zu Hause. Das ist geht mit Roland tatsächlich.
Das ist
gut. Und das
gut.
ist was ungeheuer Gutes. Also ich kann auch, du sagst, ich bin immer so freundlich. Ich bin natürlich zu Hause, da bin ich nicht immer so freundlich. Da bin ich auch, der Tag, da stehe ich auf und sage,
das beruhigt mich.
Das ist nicht mein...
Ja,
das ist nicht mein Tag, und dann bin ich auch, und dann denke ich auch, wie siehst du eigentlich aus? Und ich sehe dann auch wirklich ganz komisch aus. Aber das ist so schön, wenn dann Roland sagt, egal, ich würde dich jederzeit wieder heiraten. Und er meint das auch noch ernst. Ich meine, ihr kennt ihn alle, das ist schon Der hat halt natürlich auch so seine Anteile, die nicht einfach sind, dieser Mann, aber so dieses Gefühl zu haben, ich kann sein, wie ich bin. Und wir haben uns ja auch zusammenfinden müssen, nachdem die Kinder draußen waren. Klar. Und wir haben ja dieses Neue aufgebaut, also diese Liebschaft und Pracht, Schmerztherapie und so weiter und so fort. Und es ist schon was wirklich Schönes, wenn du so einfach so eine Sicherheit auch hast. Und wenn ich dich
ja,
so
aber
reden,
man muss den Leuten auch mal sagen, von nichts kommt nichts.
Ja, genau. Das ist
also so einfach zu sagen, alle anderen haben es, die haben es gut. Guck mal, die Hanna, wie nett der Mann ist. Dann denke ich, ja, vielleicht ist die Hanna auch sehr viel netter zu ihrem Mann. Vielleicht hat sie natürlich auch Glück mit ihrem Mann. Aber insgesamt, ich will nicht sagen, so wie man in den Wald hineinruft, aber so ein bisschen was, ein Versuch ist es wert.
Immer. Und wenn man es alleine nicht hinkriegt, finde ich es auch durchaus in Ordnung, sich Hilfe zu holen.
Na klar.
Weil das ist so toll, weil es ist doch nun mal so, wenn du in deiner eigenen Beziehung immer bist, dann siehst du immer nur deinen Blickwinkel. Und wie gut ist es, wenn jemand von außen drauf schaut und sagt, hallo, da mal hingucken und da mal hingucken.
Also die Menschen haben eine irrsinnige Erwartung, was ihnen zusteht an Freundlichkeit, an Aufmerksamkeit, an was auch immer. Also die Welt muss einem quasi täglich zu Füßen gelegt werden. Das hat auch was mit diesem sich selbst irrsinnig wichtig nehmen. Ja, ist schön, wenn es mal passiert. Ich habe eine Freundin, die hat das sehr, sehr gut formuliert und die hat mal gesagt, hör mal, in der Beziehung ist es so, wenn 70% im Schnitt dafür sprechen, die Beziehung fortzusetzen, dann bist du fein dabei. Es gibt Tage, da schlägt es nach oben aus, da hast du 95 oder 100 und denkst, Gott, was habe ich in Schnapp gemacht? Und dann gibt es Tage, wo du sagst, kann ich den mit rausstellen mit dem Sperrmüll? Bitte nicht, ich will das nicht mehr, der muss weg. So, also wenn aber die meisten Tage so sind, dass man sagt, ach, ich bin schon gerne mit ihm zusammen, dann ist es ganz schön gut. Und ich finde das, also für mich ist das auch was, das ist eigentlich das Wichtigste für mich bei einem Partner, dass ich sage, ich verbringe gerne Zeit mit ihm. Also ich bin gern mit ihm zusammen. Das muss jetzt keine Spaßkanone sein oder was auch immer. Aber ich empfinde die Gesellschaft als schön, als angenehm und auch nicht als anstrengend.
Du hast ja gesagt, du hast einen Partner vor 6 Jahren gefunden. Mhm. Und wenn du von ihm redest, das hört sich immer richtig gut an. Wie findet man denn so jemanden?
Das war du echt hast ein zähes Geschäft.
Ah, ein zähes Geschäft?
Ich war 10 Jahre lang Single und habe dazwischen immer mal so Hardcore-Dating, habe ich gesagt, okay, du kannst nicht irgendwo sitzen und erzählen, man muss auch rausgehen, also geh halt raus. Ja, also dieser Mythos, dass man nur oft genug im Supermarkt irgendwo stehen muss, da habe ich viel gestanden, da habe ich sowieso viel Lebenszeit verbracht im Supermarkt, einfach durch die Kinder, da habe ich niemanden kennengelernt, jemals. Meinen jetzigen Lebensgefährten habe ich dann durch Zufall in der Kneipe kennengelernt, aber ich war bei Tinder, bei Elite, bei Parship, bei diesem ganzen Kram und hatte wirklich irrsinnig viele Dates. Was ganz gut war, weil das es war so eine Form von seelischer Abhärtung. Weil du darfst es einfach nicht zu persönlich nehmen, wenn jemand dich wegwischt oder aussortiert oder sagt, passt mir nicht. Und dieser Umgang mit Menschen ist schwierig. Also wer da sehr empfindlich ist, darf das nicht machen. Weil das kann verletzend sein. Also das kann man persönlich nehmen. Ich habe es versucht, nicht persönlich zu nehmen. Und ich habe immer noch 2 Freunde, die ich dadurch kennengelernt habe. Die ich einfach mochte, aber
es hat nicht Klick gemacht.
Es hat bei einer Seite immer mal nicht Klick gemacht. Ich wäre vielleicht einmal sogar bereit gewesen, aber gleiches Recht für alle. Hat er gesagt, du bist toll, aber nicht für mich. Okay. Und dann muss man eben auch Retriever schütteln und sagen, ja gut, dann ist es so. Aber es gibt schon, also dieses ganze Lamento, diese Lamentiererei, dass da draußen nur Idioten sind, das stimmt nicht. Es gibt durchaus sehr nette Männer. Und es gibt ehrlich gesagt auch sehr blöde Frauen. Also ich finde das Geschlecht nicht kampfentscheidend da in dieser Sache und auch nicht. Es gibt von beidem beides.
Also, auf jeden Fall, vielleicht wer sucht, der findet.
Absolut. Und natürlich kenne ich all die Klagen, die sagen, Ja, die Männer wollen alle jüngere Frauen, wollen auch viele. Stimmt.
Da kommen wir jetzt zu einem Thema.
Aber, sie zahlen halt auch einen gewissen Preis dafür.
Boah, ich habe, also wie gesagt, euer Buch, es hat mich wirklich fasziniert, weil ihr genau auch diesen Punkt mit berücksichtigt habt. Und da habe ich gedacht, meine Güte, eigentlich müsste das auch, jeder müsste das wissen. Es geht um die alten Väter und um die jungen Mütter dazu. Und als ich dann die Zahlen gehört habe, die ihr da auch aufgeführt habt in eurem Buch, dass es nämlich gar nicht so ohne ist, wenn junge Frauen mit ganz alten Männern Kinder bekommen, dann habe ich gedacht, meine Güte, das kann doch gar nicht wahr sein. Und ich würde so gerne einfach ganz kurz dieses Thema auch mit dir ansprechen, weil es ist ja oftmals auch kränkend. Also sehr kränkend für Frauen, die verlassen werden, weil da ist dann eine 20-Jährige, eine 30-Jährige, die dann an deren Stelle plötzlich den Platz bei dem Menschen einnimmt, mit dem man die ersten 20, 30 Jahre zusammen gelebt hat, Kinder bekommen hat, vielleicht auch noch den Beruf aufgegeben hat, damit er erfolgreich werden kann und so weiter.
Ja, das ist bitter.
Und dann ist es sehr, sehr bitter. Und ich habe immer mal wieder gesagt, ich verstehe es nicht von der Natur, dass das überhaupt so gemacht wurde, dass ganz alte Männer immer noch Kinder zeugen können. Das kann doch überhaupt nicht gesund sein. Also nicht gesund sein, ja. Und ich hatte keine Zahlen dazu.
Das Risiko ist natürlich sehr viel höher. Also man sagt ja immer bei Frauen, oh, diese Spätgebärenden, das ist kompliziert.
Ja, die waren ganz, ganz katastrophal.
Aber, ja, ganz ehrlich, natürlich werden die Spermien auch nicht besser. Das muss man einfach sagen. Also das Risiko für Schizophrenie ist sehr viel höher. Also es gibt
bipolare Störungen, ja. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Vor so. Allen Dingen, was mich auch geschockt hat, dass mehr Kinder im Kindesalter Krebs bekommen.
Aber mal abgesehen von all diesen gesundheitlichen Problemen, die da entstehen können.
Ja, aber das finde ich auch wichtig. Das sollte man auch wissen, weil das ist ja ein Erbe, das an das Kind weitergegeben wird. Ja.
Aber ich glaube, das
ist das eine. Und das andere natürlich auch noch.
Das wäre gar nicht mein Argument. Bei mir wäre es eher so, dass
es gibt noch ein anderes Argument, das ihr besprochen habt. Das finde ich super, super spannend.
Also das, ja. Natürlich ist das eine Entscheidung. Liebe kann in jedem Alter und überall gehen und her.
Ja.
Ich wäre schon, also es hätte mich sehr verwundert, wenn mein Ex zum Beispiel eine 30-Jährige angebracht hätte. Also das hätte nicht zu ihm gepasst. Ich glaube, dass eine gemeinsame Vergangenheit oder eine Erinnerung an eine bestimmte Zeit, die man teilt, wenn man in einer ähnlichen Epoche groß geworden ist oder in einem ähnlichen Zeitfenster, das spielt eine riesige Rolle. Und ich könnte auch nicht ausblenden, wenn ich jetzt der ältere Mann wäre, zu denken, warum ist sie mit mir zusammen? Was könnte das sein? Aber da haben Männer eine Fähigkeit, die uns eher abgeht. Ja, das muss man einfach sagen. Also die sagen oft, ja, das war Liebe. Und die sehen auch oft nicht, dass es ganz selten der 79-jährige Klempner aus Oberroden ist, der eine tolle 30-Jährige kriegt. Sondern halt Leute, die Macht haben, Status haben oder Geld haben.
Genau.
Das sei ihnen gegönnt. Und letztlich ist es ja nicht nur ihre Entscheidung, sondern auch die Entscheidung der jungen Frauen.
Genau.
Und dann muss man sagen, wie sehr muss man arbeiten, hassen, um nur um materiell versorgt zu sein, diese Beziehung eingeht. Weil man weiß ja, okay, im Zweifelsfall werden wir nicht eine sehr lange Strecke zusammen haben. Ich finde es irgendwie, ich habe schon bei einem Abendessen gesessen, da hatte auch ein Freund eine sehr, sehr junge Frau, neu dabei. So, die hatte ihre neue Handtasche mit, also alle Klischees erfüllt. Und die saß da und man hatte so das Gefühl, die sitzt da mit den Freunden ihrer Eltern. Also es war so ein bisschen wie so ein Bild, wo man so sagt, was stimmt hier nicht? Ah, okay. Keine Ahnung. Wenn es den Frauen Spaß macht und den Männern und wenn es das Ego der Männer füttert und es ihnen gut tut, sollen sie es machen. Aber ich glaube, dass du am Ende will ja auch der ältere Mann andere Sachen. Der will nicht im Club gehen. Und der will auch nicht ständig, keine Ahnung, auf Mallorca irgendwo groß ausgehen. Der will eigentlich abends schön die Tagesthemen gucken, da schläft er aber schon halb und gurgelt sich nur einen kleinen Rotwein und fertig ist die Laube. Und der will auch nicht wilde Nummern im Bett normalerweise. So, also 79-Jähriger, schwierig. Ich habe meine Tochter mal gefragt, die ist 34, habe ich gesagt, könntest du dir das vorstellen, einen 70-Jährigen? Hat sie gesagt, ich will euch nicht zu nahe treten und so, weil wir ja auch Richtung 70 gehen. Aber nein, das finde ich irgendwie, da habe ich gesagt, ja, verstehe ich.
Ja, von den Männern, die sich junge Frauen suchen, weiß ich, also von einigen, dass die gesagt haben, da fühle ich mich jung und das hält mich jung. Also das ist wieder dieser Wunsch, ganz lange leben zu können, ist bestimmt auch da. Das ist
eigentlich
da.
Deren Midlife-Crisis oder was
ja,
auch immer.
Ja, das ist der Jungbrunnen für die. Und Tatsache ist aber, das schreibt ihr auch in dem Buch, dass junge Frauen älteren Männern gar nicht unbedingt gut tun, sondern aufgrund dessen, dass sie so gefordert werden in der Beziehung, weil so junge Menschen, die haben ganz andere Bedürfnisse des Lebens als ältere Leute, dass sie damit überfordert sind. Also auch das muss man auch mal wissen. Ja.
Ja, und oft ist ja dann auch eine Schwangerschaft so eine Form von Deal. Also ich bin mit dir zusammen, aber ich will schon ein Kind. So, und dann fängt man wieder von vorne an. Und eigentlich ist man in dem Alter, um Großvater zu sein und die Kinder dann abends zurückgibt und sagt, ja, das war jetzt schön, aber tschüss. So, und dann macht man alles nochmal von vorne. Das, wie gesagt, kann man machen und vielleicht fühlt man sich eine Weile jünger. Aber ich glaube, dass man an der Seite eines sehr viel jüngeren Partners sich irgendwann auch sehr viel älter fühlt. Und gemeinsam zu altern und auch zu runzeln und zu welken und zu sagen, ja gut, das Material war schon mal besser, aber wir sehen beide nicht mehr gut. Fantastisch.
Denke ich auch, dass es auch nochmal gut ist, wenn man zusammen einfach den Weg geht, aber trotzdem... Was ich trotzdem noch mal sagen möchte, ist, dass jeder sein Leben unbedingt so gestalten sollte, wie er möchte. Und wenn da jetzt, also das finde ich dann schon mal eher gut, wenn so eine etwas ältere Frau wie Heidi Klum zum Beispiel sich dann auch einen jungen Typen nimmt.
Aber
soll
weißt
sie
du was, das
machen?
Sind 16 oder
gut.
17 Jahre.
Ja.
Darüber rede ich ja gar nicht. Ich rede über 30, über 40
ja.
Jahre.
Ja.
Wenn mir irgendwelche Ralf Siegels oder wie auch immer die heißen, sagen, ja, die ist jetzt 35 Jahre jünger, dann denke ich, ach du je. Das sind ja oft zwei Generationen. 10 Jahre.
Ja.
10 Jahre plus minus, finde ich, ist gar kein Ding.
Aber letzten Endes, weißt du, soll jeder das Leben leben, das er leben will. Und das ist alles okay. Nur, man darf da auch mal hingucken. Vielleicht ist es doch nicht ganz so einfach und so schön, wie das auch immer wieder gesagt wird. Dass die Männer sind glücklich, dass sie mit 80 dann noch ein Kind haben. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt noch ein Baby zu versorgen, als Großmutter, her damit,
ja,
wirklich.
Genau.
Aber nicht mehr als Mutter. Also
als Mutter muss ich auch sagen, wäre ich jetzt raus. Aber ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen, das ist, wenn Männer ein tolles Auto haben. Und so ist es eben, du hast eine junge Frau, das heißt, du bist potent, du kannst dir das leisten, du bist noch irgendwie frisch und keine Ahnung. Das hat ja, diese junge Frau hat ja einen Subtext unter sich drunter. So, du bist nicht einer von den Opis.
Ja, gut, aber da finde ich auch, dass man da noch mal gerade hingucken soll. So nehme ich ganz im Ernst. Also diese älteren Menschen, ab was? Ab 70 ist jeder mindestens über 50% haben erektile Dysfunktion. Also sie haben Potenzstörungen, die Männer. Ja, und was ist die Lösung dafür? Das ist einfach das Potenzmittel, das du dir ganz easy kaufen kannst in der Apotheke. Das ist doch nicht, es ist doch nicht jetzt, weil die immer noch so potent sind, sondern die kaufen sich dann ihr Medikament und sind dann für sich noch potent. Und was ich daran wirklich absolut gefährlich finde, ist, dass Potenzstörung das erste Zeichen dafür ist, dass eine Herzgefäßerkrankung vielleicht so sich langsam anbahnt.
Durch Blutungsprobleme.
Ja, Das sollte man doch vielleicht in diesem Moment jetzt auch mal sagen. Also, ihr lieben Männer, in der Hoffnung, dass welche von euch dabei sind, die nicht schon vorher abgeschaltet haben, weil es doch auch ziemlich ins Eingemachte geht, wenn ihr Potenzstörungen habt, dann bitte nicht einfach übergehen und sich da immer mal wieder ein Potenzmittel einverleiben. Das könnt ihr ja machen, aber nicht drüber weggehen, sondern wirklich mal zum Arzt gehen und dann auch durchaus mal untersuchen lassen. Vielleicht könnte man ja dem Herzen mal ein bisschen auf eine andere Art und Weise Potenz vermachen, indem man sich mal untersuchen lässt und schaut, was ist denn da, und da ihm Hilfe geben könnte.
Ja, aber ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist auch eine Form, wenn du immer relativ fit warst, ist dieses körperliche Mangelerscheinungen festzustellen, ist wirklich eine Kränkung.
Ja.
Also ich habe auch eine Freundin, die hat immer vorbildlich gelebt, die hat zig Sachen, die ist so schmal und hat Bluthochdruck und sagt, das kann doch nicht sein. Jetzt schau dir all die anderen an mit ihren roten Köpfen. So, warum denn ich? Ja.
Gott sei Dank gibt es das auch. Also ich finde, es ist schon wichtig, dass wir auf der einen Seite viel in der Hand haben, was wir für uns tun können. Also du bist ja auch so ein bisschen,
ja, man kann schon viel
Lifestyle ist ein Part von deinem Leben, für mich auch. Das weißt du, das wisst ihr auch. Aber es gibt Augenblicke, es gibt Momente, es gibt Dinge in unserem Körper, die wir nicht beeinflussen können. Da wissen wir nicht, wo es herkommt. Und es ist dann einfach auch so.
Ja, ja, das ist ja immer, ich höre mir immer so von Leuten an, ja, Helmut Schmidt hat geraucht bis 90. Klar, der hatte halt dann eben vielleicht 100 Lose in der Lotterie und der vorbildlich lebende Mensch hat nur eins, aber trotzdem kann das eine gezogen werden. Die Chance ist sehr viel geringer, aber gibt's halt auch.
Ja.
Und das muss man einfach wissen. Aber wie gesagt, man muss auch überlegen, will ich mein komplettes Leben diesem Lifestyle unterordnen oder will ich das eben nicht? Also welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen? Das finde ich ist so eine generell wichtige Frage. Also in ganz vielen Lebenssituationen, Männer, Kinder, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Bleibe ich für immer zu Hause, damit die, keine Ahnung, lasse ich mir das gefallen von Horst Dieter, damit ich versorgt bin und so weiter und so weiter.
Ich glaube, dass es schwer ist, in dem Moment, wo du da in diese Situation reinrutschst, bist du noch jung und weißt gar nicht, was du da schon entscheidest für später. Ich glaube, das ist nicht so einfach.
Aber es gibt ja ein paar Sachen, die man heute wissen kann. Also man kann zum Beispiel wissen, okay, obwohl ich, keine Ahnung, studiert habe, einen Master habe und so weiter, wenn ich sage, ach nee, dann soll der ruhig, der hat den besseren Job, der Karl Gustav, soll der gehen, ich bleib zu Hause, ich mach das, dann kann man sagen, ja, finde ich eigentlich schön für mich, würde ich gerne machen, aber ich hätte gerne einen monetären Ausgleich. Hier ist mein Konto, meine Kontonummer, da zahlst du die Rentenbeträge ein, damit ich einfach nicht die Gelackmeierte bin irgendwann. Und das sind ja Sachen, die sind machbar. Man kann ja über Dinge reden. Und in vielen Bereichen sind wir so weit entfernt von allem, was mit Gleichberechtigung zu tun hat. Das macht mich manchmal im Alter richtig alterswütend, dass ich so denke, Herr im Himmel. Und dann sagt jemand wie mein Freund, naja, ist doch viel passiert in den letzten Jahren. Da muss man auch ein bisschen geduldig sein. Und dann sage ich, wie viele hunderte von Jahren sollen wir denn noch warten? Also ich würde auch gerne einen Teil erleben. Und das ist was Männer manchmal einfach nicht so verstehen. Weil es ist ja von ihren Gnaden, dass sie uns an irgendwelchen Privilegien teilhaben lassen. Danke vielmals.
Ja gut, aber ich denke, es ist auch an der Zeit, dass wir als Frau, auch als junge Frau, durchaus auch fordern können.
Also absolut, aber das steht ja im... Das Problem ist ja, das merke ich an mir selbst, wenn ich irgendwas einfordere, bei Männern würde man sagen, ja, das ist entschieden. Wenn ich das mache, sagt man so... irgendwie nicht gefällig,
ja, ich weiß,
nicht nett. Man will, dass Frauen, bei Frauen sieht man diese Konfliktbereitschaft nicht so gerne. Bei Männern findet man das, wie gesagt, entschieden.
Ist es heute wirklich noch so?
Ich glaube schon.
Also ich hoffe, dass es nicht mehr so ist, wie es gewesen ist.
Ich glaube, dass sich da noch nicht so wahnsinnig viel getan hat. und dass man sich als Frau immer noch so halb entschuldigt, wenn man so sagt, ich hätte gerne das so und so. Und selbst wenn man es nett sagt, man ist immer so ein bisschen, Forderungen stellen ist schwierig, aber okay.
Aber wir ermuntern jetzt alle Frauen, ja, darauf zu achten.
Und Spaß zu haben beim Altern.
Ja, weil das ist auch richtig cool. Ich muss jetzt nochmal zurück auf unsere Kinder. Du hast Kinder, ich habe Kinder. Und ich fand das so grandios, als du das geschrieben hast, wie das ist, wie Kinder jetzt auch teilweise dann mit den älteren oder den älter werdenden Eltern umgehen.
Mhm.
Also, dass die zum Beispiel, du fragst sie irgendwas wegen PC.
Ja.
Und dann sagen die, hey, google doch mal. Und
also, dass man das,
finde ich gut.
Es gibt so eine Verdrehung, als wären wir so ein bisschen unmündig schon und so ein bisschen tatterig.
Ja.
So, oh Mutter. Mein Sohn sagt dann, oh Mutter. So, und meine Tochter macht so,
Ja. Aber ich fand es so, weißt du, ich habe das nämlich ausprobiert, nachdem ich das gelesen habe, weil ich dachte, hey, der hat es so auf den Punkt gebracht. Und dann habe ich nämlich genau gesagt, weißt du was, als du mich was gefragt hast, als du klein warst, habe ich auch nicht gesagt, ach komm, geh mal raus, ich habe jetzt keine Lust, keine Zeit. Oder
bist du zu klein für?
Ja, oder irgendwas. Und was das Schöne war,
mein Sohn hat gelacht.
Ja. Der hat gesagt, hey, richtig gut gekontert.
Ja.
Und das fand ich toll, weil ich glaube einfach, dass wir da mal auch ein bisschen genauer hinschauen sollen und durchaus auch noch sagen sollen, hey, stopp, unsere Grenzen. Wir sind nämlich überhaupt nicht senil.
Nein.
Und wir wissen genau, was wir wollen. Wir können es vielleicht nicht.
Finde ich, könnten Sie, wir haben ja auch in Zeiten, in denen Sie auch zu nichts in der Lage waren, waren wir ja auch nett.
Ja, es kann ja alles noch kommen. Aber im Moment ist es so, dass ich sagen kann, ich bin noch nicht senil.
Definitiv
nicht. Aber okay, wenn es irgendwann kommt, finde ich auch, dass es wichtig ist, dass wir respektvoll behandelt werden. Das ist aber gar keine Frage. Aber auch jetzt finde ich es schon ganz gut, dass man ab und zu mal sagt, hey, stopp.
Ja.
Also wir sind wer.
Und Respekt muss man auch mal einfordern.
Ja,
also man kann auch mal sagen,
das tut nicht mit Mut, weißt du, dass das den Kindern gut tut.
Sehr gut.
Weil dann wissen die nämlich schon, hey, da ist eine Grenze.
Ich sage auch alle halbe Jahr ungefähr mal, sage ich, ich bin übrigens die Mutter. Also weil ich das Gefühl habe, manchmal so, ja, mit so Zeitgeist-Sachen, das macht man nicht oder das trägt man nicht oder das, keine Ahnung. Und dann sage ich, doch, wie ihr sehen könnt, doch, ich mach's einfach. Und das, da muss man auch manchmal sagen, ich lasse mir jetzt von dir nicht vorschreiben, wie ich zu leben habe. Umgekehrt gilt natürlich auch, dass sobald Kinder ihr Leben selbst finanzieren können, finde ich, ist es auch ihr Leben. Also da muss man auch nicht ständig irgendwie reinkamellen. Da kann man mal sagen, ich finde, du sollst eine dicke Jacke anziehen. Und wenn das Kind sagt, nee, will ich nicht, dann ist es halt so.
Also ist die eine Seite, weil, also was ich für mich gemerkt habe, ich bleibe immer Mutter und ich werde immer sagen, hey, draußen ist es kalt, es kann nicht sein, dass du nur im T-Shirt rausgehst. Oder wenn die losfahren im Auto, also es rutscht mir, glaube ich, jedes Mal raus, also von 100 Mal bestimmt 90 Mal, pass auf.
Ja, da gut, das sag ich auch.
Aber das ist
aber bei allen Menschen, die ich liebe, wenn die losfahren, ich sage auch zu meinem Freund, pass auf.
Ja.
Melde dich, wenn du gut angekommen
bist. Genau. Und so ist es und so bleibt es und so.
Das ist ja auch völlig okay, finde ich. Also das.
Aber trotzdem will ich auch, dass meine Kinder mich, uns als Eltern doch respektieren und auch.
Wir haben uns ja auch angestrengt.
Ja.
Also im Bereich unserer Möglichkeiten haben wir ja getan, was ging. Ich habe mich wirklich angestrengt mit den Kindern.
Ich
fand das nicht immer leicht, aber ich habe mich schon angestrengt. Aber klar ist, dass
man auch Fehler macht.
Nein.
Bald.
Aber ich finde, es gibt auch kein Anrecht auf Enkelkinder.
Und da habe ich mich neulich wirklich erwischt, dass ich gesagt habe, ey, wisst ihr was, langsam wird's doch mal Zeit. Aber ehrlich gesagt, da war ich sehr egoistisch. Weil ich gedacht habe, hey, jetzt bin ich noch in der Lage, mit den Enkelkindern ganz viel zu machen. Aber wenn die noch lange warten, ich weiß halt nicht, was da noch kommt. Und ich würde so gerne viel machen. Aber ich glaube, ich werde es so direkt nicht mehr sagen. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich freuen.
Ich habe auch gesagt, ich würde mich freuen und das Kind wird keine Sorge haben, was es anziehen muss, weil ich werde alles leer shoppen. Aber ansonsten, es ist deren Leben und auch deren Lebensentscheidung ist auch eine sehr elementare Entscheidung.
Ja.
Und da muss man die eigenen Begierden leider zurückstellen. Tja, schade.
Aber ich bin schon, also ich würde mich da schon drauf
freuen.
Ja,
freuen.
Ich auch. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich überlege nur gerade, wie ich jetzt dieses Thema anfange, weil das ist schon ein Thema, das würde ich gerne mit dir besprechen, weil ich glaube, du bist richtig gut. Sexualität im Alter.
Ich glaube.
Liebe Susanne, erzähl.
Ich glaube, das Erstaunliche ist bei diesem Thema, der Mythos ist ja da draußen, der Mann will immer und die Frau hat Migräne. Also das ist ja noch so dieser alte Witz, das alte Witzschema.
Aber es hat ja nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun.
Nee, aber das zieht sich ja so durch. Ich glaube natürlich, dass die Libido nicht unbedingt besser wird. Aber das Erstaunliche ist ja, dass die Libido bei Frauen eher ein bisschen höher wird und bei Männern ein bisschen runtergeht. Das heißt, dass ich weiß von sehr vielen in meinem Umkreis, dass die Männer eigentlich die sind, die sagen, auch vielleicht nächste Woche. Und nicht die Frauen. Das finde ich ganz verrückt.
Das finde ich ganz spannend, weil ich kenne es umgekehrt. Ganz viele Patientinnen, die sagen immer, um Gottes Willen, ja nicht mehr. Aber auch im Freundinnenkreis, da ist durchaus auch, das wird mir zu viel, das mag ich nicht mehr.
Ja.
Wobei, da muss ich auch aufpassen. Das ist eher dieses Wissen noch von, bei meinen Freundinnen, stimmt, hast du eigentlich recht. Das sieht ein bisschen anders aus, aber die Patientinnen, die haben durchweg immer das Gleiche gesagt, dass sie das eben nicht mehr wollten.
Ich glaube, das ist ja oft so. Also ich glaube, es ist wie bei sehr vielen Sachen. Wenn du was regelmäßig tust, findest du oft auch Gefallen daran. Wenn du anfängst zu sagen, wenn du dich nicht mehr erinnern kannst, wann du das letzte Mal Sex hattest und sagst, war das noch vor dem Euro oder danach, ich weiß gar nicht so genau. Du musst es einfach manchmal tun und musst auch nicht glauben, dass sich da ein orgiastisches Feuerwerk auftut. Manchmal ist Sex einfach auch nur eine nette kleine Beschäftigung, ein bisschen Körperlichkeit. Ich glaube, dass Körperlichkeit schon zu einer Beziehung dazugehört, dass sich berühren einfach was Schönes ist. Und das macht ja auch eine Beziehung besonders. Sonst könnte ich ja auch mit meinen Freundinnen zusammen sein oder mit wem auch immer. Also ich finde diese Körperlichkeit wichtig und ich finde, da muss man auch mal ein bisschen streng mit sich selbst sein und sagen, komm, tu mal's mal wieder. Und ich weiß das, dann sagen Leute, ja, wir hatten es fest vor heute Abend, aber jetzt kommt der Tatort. So, auch dann nächste Woche. Man muss es Sexualtherapeuten empfehlen, dass man Termine macht, dass man sagt, Mittwochabend ab 18 Uhr, Rambazamba. So, das kann man unromantisch finden oder wie auch immer, aber Sex ist auch so überfrachtet von allem. Alles muss passen, die Stimmung muss perfekt sein, man muss perfekt aussehen und so weiter und die Location und keine Ahnung. Einfach mal machen. Einfach mal machen, man verlernt es auch nicht. Und ich fand das ganz schwierig nach so einer langen Zeit als Single, weil man ja einfach gar nicht weiß, hat sich das Anforderungsprofil geändert. Und dann habe ich kurz nachgedacht und gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Der Körper ist der Körper. Und ich bestimme, was mit meinem Körper geschieht. Und wenn man sich ein bisschen entspannt, kann man auch in jedem Alter noch sehr guten Sex haben. Und ich glaube sogar als älterer Mensch fast besseren als vorher.
Es ist ein anderer Sex.
Ja.
Ich finde, es ist ein anderer Sex.
Man springt nicht mehr vom Kronleuchter.
Ja. Also auch, ich glaube auch, dass die Qualität des Orgasmus ein anderer ist.
Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, dass.
Aber es ist ja auch kein Wunder. Also bei uns passiert ja auch ganz viel im Körper, ne? Also was hormonell bedingt dann letzten Endes auch Auswirkungen hat. Aber das heißt ja nicht, dass es irgendwie schlechter ist, sondern es ist anders.
Ich finde gar nicht, dass der Sex so anders ist. Ich bin in vielen Bereichen sogar, habe ich das Gefühl, bin ich entspannter. Weil ich mich nicht so verrückt mache mit meinem Körper. Also der Anspruch früher, wie man da zu liegen hat, wenn man da jemanden kennengelernt hat, oh, wenn ich so liege, dann habe ich ja so daddelige Schenkel hier neben, ach du je, und dann muss ich besser so und vielleicht nicht auf die Seite, oh Gott, dann hängen die Brüste darunter. So, das habe ich nicht mehr. Dann denke ich, Herrgott, also wenn man leidenschaftlich entfacht ist, dann guckt man auch nicht nach daddeligem Wegfleisch und sucht irgendwo. Also das, so. Und das Schöne ist ja, wenn man in einer ähnlichen Altersklasse spielt, also selbst wenn der Partner eine Topfigur hat, also auch für die Hoden tut das Alter nichts Schönes. So, das ist einfach so. Und genauso ist es bei uns eben auch. Aber das, ich finde, das spielt keine so große Rolle mehr, wenn man auch länger zusammen ist.
Ja. Was hältst du eigentlich davon, dass im Moment ja ganz viel darüber gesprochen wird, dass Frauen Hormone nehmen sollen, damit sie frisch bleiben, guten Sex haben?
Also ich glaube, das ist ja eine Wirkung der Hormone. Ansonsten ist ja Östrogen auch ein wichtiges Hormon, also zum Beispiel für die Herzgesundheit, wie ich jetzt weiß. Also über Hormone, finde ich, muss man gut nachdenken, weil wenn, muss man sie einigermaßen früh nehmen, damit das irgendwie was funktioniert. Ja, gibt es solche und solche Aussagen?
Gibt es mittlerweile auch neuere Aussagen, die sich ein bisschen in die andere Richtung bewegen, finde ich auch spannend.
Also ich glaube, da muss man für sich selbst abwägen. Es ist ja nicht nur, keine Ahnung, Feuchtigkeit an den entsprechenden Stellen, wo man sie gerne hätte, sondern es ist eben, wie gesagt, auch Herzgesundheit. Es sind auch Haut und Haare. Es gibt tausend Sachen, wo die Hormone eine Rolle spielen. Und insofern finde ich, ist es ein Abwägen für
nimmst
und
du,
wieder.
Nimmst du Hormone?
Ich nehme Hormone.
Bioidentische?
Natürlich.
Selbstverständlich. Dann bin ich super beruhigt, weil ich finde, da haben so einige Frauenärztinnen insbesondere ganz viel dafür gemacht, weil wenn ich mir überlege, vor 35 oder vor 40 Jahren, als ich angefangen habe, das war Katastrophe mit der Hormonersatztherapie. Da ist halt diese Studie,
dagegen, oder?
Diese Studie rausgekommen. Jeder kriegt Brustkrebs, der das nimmt. Also natürlich nicht in dem Ausmaß, aber so ist es in den Köpfen der Frauen geblieben. Und dann gab es keine Hormone mehr. Und wenn ich mir jetzt überlege, das ist ja nochmal überprüft worden, diese Studie, die ist ja jetzt ganz anders ausgelegt worden, genau das Gegenteil ist rausgekommen. Und jetzt noch das Wissen über die bioidentischen Hormone, ich finde es grandios. Ich finde es grandios, dass es das gibt. Und ich kann einfach nur sagen, natürlich in Begleitung mit einer Ärztin, mit einem Arzt, der sich da auskennt, ist es perfekt.
Ja.
Ist es wirklich perfekt.
Also ich finde, man sollte drüber nachdenken, was erwarte ich, was erhoffe ich mir, so gibt es irgendwas, was dagegen spricht, und dann kann man eben abwägen.
Ja, auch das kann jeder machen, wie er möchte.
Absolut, und ich finde auch, also dieser ganze Kosmos, Wechseljahrsbeschwerden und so weiter, das habe ich nie als besonders schlimm empfunden. Also ich finde, das ist auch eine Frage der Wahrnehmung oder der Einstellung ein bisschen. Klar gibt es Leute, die Symptome haben.
Aber das ist spannend, Susanne, weil du ja gesagt hast, du findest es manchmal wirklich übertrieben, wie sehr sich Menschen als Wichtigstes im Kosmos ansehen. Mhm. Das bist du ja nicht. Und ich glaube, deswegen hast du wahrscheinlich auch die Wechseljahre gar nicht so wahrgenommen.
Natürlich war mir nachts mal warm, also sehr warm. Um nicht zu sagen, ich lag in einem Bett und dachte, wieso ist dieses Bettlaken so feucht,
okay,
es ist Winter.
Schon, ja.
Ja.
Hast du auch gehabt.
Ah, ja, das ist aber blöd. So, aber wenn, ich würde mir nie was Freches sagen lassen. Also wenn irgendein Kollege sagt, na, wieder schön warm, Frau Sohnso, dann würde ich sagen, was macht Ihre Prostata, Herr Müller? Wie steht's denn so? Dann ist Ruhe. Dann ist sofort Ruhe. Also ich finde, ja, das hat Begleiterscheinungen und für manche auch sehr unangenehm. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Aber ich glaube, das Gros der Frauen kommt eigentlich ganz gut dadurch. Also man schwitzt, man hat mal Stimmungsschwankungen, so. Klar, die Hormonlage ändert sich. Und das spielt natürlich auch für die Psyche eine Rolle.
Deswegen finde ich das ja auch mit den bioidentischen Hormonen eigentlich so schön, weil dann kriegt man das nicht so heftig mit. Seit wann nimmst du denn Hormone?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich kann es dir ehrlich nicht sagen.
Ah, du nimmst sie schon lange? Weil vielleicht hast du ja so angefangen, dass du das dann gar nicht mehr so doll wahrgenommen hast. Könnte vielleicht auch sein.
Ja, kann natürlich sein. Aber ich glaube, so ewig auch noch nicht.
Okay.
Aber schon eine ganze Weile.
Ich nehm ja auch welche und ich creme zum Beispiel Progesteron abends, damit ich gut schlafe, immer hier ein. Und dann schaue ich immer und denke, meine Güte, hier die Haut, wo du Progesteron geschmiert hast oder schmierst, die sieht ja doch ganz gut aus im Vergleich zu der anderen
Macht das
Haut.
Wirklich einen Unterschied?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich spinne.
Sonst creme ich mir mal das ganze Gesicht damit ein.
Vergiss es, das nutzt. Ich glaube, das nutzt nichts. Es nutzt nichts. Aber denn damit würde ich gerne noch zu einem anderen Thema schwenken. Zur Schönheit. Und ich finde es so, so toll. Auch wieder nochmal zurück zu eurem Buch. Du sprichst ja auch im Hörbuch diesen Teil. Mhm. Und es ist großartig, weil du lässt jeder Frau den Raum, den sie für sich haben will.
Jeder,
wie
er mag.
So cool, weil ich weiß nicht, wie viel Frauen da draußen rumlaufen und denken, darf ich sagen, darf ich es nicht, soll ich es machen?
Müsste ich mal.
Müsste ich unbedingt, werde ich jetzt irgendwie vielleicht nicht mehr als wertvoll erachtet. Das ist ja so unzählig. Was da alles in den Köpfen der Frauen tatsächlich hochkommt.
Also ich finde, man muss mal entzerren, den Begriff Würde und Botox, Hyaluron, Schönheits-OPs, Facelift, neue Brüste. Es hat alles mit Würde gar nichts zu tun. Man kann auch komplett geliftet sehr in Würde altern. Das hat, finde ich, überhaupt nichts damit zu tun. Es ist eigentlich eine persönliche Entscheidung. Was ich schwierig finde, ist, dass unsere Sehgewohnheiten sich schon so verändert haben, dass durch Instagram und Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass die wenigsten von denen
nicht mehr
nichts machen. Das heißt, wir sind daran gewöhnt, dass man auch mit 65 noch eine 1A Jawline hat hier. Oh, das fände ich auch schön, wenn diese kleinen Bäckchen weg wären.
Macht dich gleich jünger, ich sag's dir.
Ja, macht jünger. Na klar, aber weißt du was, am Ende, ich habe eine Weile Botox genommen.
Es geht doch eigentlich.
Es geht noch, finde ich auch.
So.
Ein kleines Täschchen habe ich hier, da kann ich was Schönes reinmachen.
Ich auch.
Aber ich finde, der Punkt ist ja so ein bisschen, ich habe Botox gemacht, ich habe das probiert, ich habe es gesehen und dachte, ja, aber ich sah jetzt nicht 15 Jahre jünger aus. Ich war kein neuer Mensch damit. Und irgendwie, natürlich gibt es Momente, und ich weiß, wenn ich dieses Video sehe, kriege ich eine Nervenkrise. Dann sage ich, ich habe überall Falten, guck mal, hier. Ich war wahnsinnig viel in der Sonne. Alle jungen Frauen da draußen, geht nicht so viel in die Sonne, seid nicht so dumm wie ich. Ich habe es gerade meiner Tochter gestern gesagt, hat sie gesagt, schon zu spät. Ich gehe so gerne in die Sonne. Habe ich gesagt, okay, macht, was ihr wollt. Geht nicht in die Sonne, raucht nicht. Dieses Ganze ist nicht gut. Aber ganz ehrlich, ist halt so. Wenn ich mich so von Weitem im Spiegel sehe, an manchen Tagen finde ich es super. Denke ich, wow, also heute ist ja richtig gut. Aber dann anderen Tagen ist es nicht. Und natürlich, es wird alles schlaffer, es fängt an zu hängen, es hat die Tendenz nach unten. Ich habe für mich entschieden, im Moment habe ich keine Lust, was zu machen. Ich habe einfach keine Lust und ich sehe eine Jutta Speidel, die sehr faltig ist. Und dann denke ich, ja, aber die sieht prima aus. Ich finde, die sieht gut aus und das hat auch was. Und das ermutigt mich auf eine Art auch, dass ich nicht diesem Druck unterliege. Also ich möchte nicht, nur weil alle in meiner Branche sowieso, alles, was im Fernsehen stattfindet, ja, dann sagt mein Freund, also die sieht aber noch gut aus. Dann sage ich, siehst du das nicht? Und dann, der sieht es nicht.
Dann ist es gut gemacht?
Ist gut gemacht. Aber oft ist es auch nicht gut gemacht und er sieht es trotzdem nicht.
Ja.
Aber das, wie gesagt, die Sehgewohnheiten ändern sich. Du bist am Strand und wunderst dich, wenn du auf dem Rücken liegst und eine Brust zur Seite klappt. Dabei ist es ja das Normale. Brüste machen nicht, hallo Sonne, hier bin ich. Die klappen. Ja, ist halt so. Und ich bin, ja. Und wenn Leute mir schreiben, ich sehe jünger aus als sie, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Das ist doch toll. Das freut mich sehr. Und vor allem, wenn es scheint, es Ihnen sehr wichtig zu sein, dann ist doch prima. Ich will mich nicht an diesem Gesicht abarbeiten. Ich will auch keine neue Nase und neue Brüste. Und Ich habe mich an alles auch gewöhnt. Ich hätte gerne manchmal eine Top-Jawline. So, und ich würde nicht ausschließen, dass ich irgendwann die Lider straffen lasse. Aber noch sagt, wenn ich im Fernsehen bin, sagt immer die Maske, ach, da geht noch Lidschatten drauf. Und dann sage ich, ja gut, so lange ist noch okay. So lange machen wir es noch. Das ist ja auch so ein, ich finde, dieses Ganze hat oft auch eine Form von Verzweiflung im Gepäck. Ich sehe manchmal diese Gesichter und sage, ja, da ist viel passiert. Und es ist auch nicht alles schlecht, es sind auch gute Sachen. Also ich sehe auch manchmal, jemand ist gut gemacht, aber er ist halt gemacht. Und dann denke ich, warum eigentlich müssen wir das? Oder warum haben wir das Gefühl, wir müssen das? Wir machen das ja gar nicht wirklich für uns. Also wenn die Sehgewohnheiten anders wären, wären wir ja völlig happy. Also wäre das doch okay.
Weiß ich nicht, weil, also ich kenne das ja von mir. Ich gucke in den Spiegel und denke, das bist du? Also das kann gar nicht sein. Ich fühle mich irgendwie so, wie ich mich immer gefühlt habe, aber habe dann das alte Gesicht im Spiegel. Ja. Und dann denke ich schon, hey, wie wäre es denn eigentlich, wenn du jetzt so aussehen würdest, wie du dich fühlst? Geht's dir damit besser? Fragezeichen, ja. Das ist so eine Frage, die ich mir stelle.
Das hauptsächliche Welken ist ja innen. Also, dass man mental irgendwie welkt. Und deswegen hat man so das Gefühl, man muss dagegen steuern, damit man sieht jung aus und dann fühlt man sich auch jung. Ich glaube, das stimmt nicht.
Findest du das, da fühlst du, dass du mental welkst?
Nee, aber ich glaube, bei vielen könnte das Problem sein. Also, dass dieser Verlust des Jungseins nicht nur optisch ist, sondern auch innerlich. Und dass das so die Frauen so grämt. Und das erstaunt, ja gut, inzwischen gibt es auch Männer, die einiges machen lassen, aber die haben natürlich trotzdem noch lange nicht den Druck, den wir haben.
Stimmt. Ja, bei den Männern ist es immer noch so, dass Falten als was Schönes angesehen werden. Ja.
Ja, und ich sag, okay, ich habe viel geraucht, deswegen habe ich hier Plissé, aber hier, die sind vom Lachen. Also ich habe auch viel gelacht in meinem Leben und sehr viel in der Sonne gelegen. Dumm.
Aber weißt du, Susanne, wenn du eines Tages dann doch sagen solltest,
mache ich. Dann würde ich gleich sagen, dann mache ich hier mal richtig, lass ich mir mal alles hoch.
Und ich war so
ein schönes kleines Facelift und den Hals gleich mit.
Da musste ich so lachen. Du hast mir irgendwie, in dem Podcast, also nicht in dem Podcast, in dem Hörbuch, genau.
Der Hals macht wahnsinnig viel aus. Aber ganz ehrlich.
Aber das ist dann die andere Frage. Bist du dann? Doch, du bist dann, ich überlege jetzt gerade, wie es wäre. Du würdest jetzt in 5 Wochen hier reinkommen, wärst hässlich irgendwie erneuern lassen.
Und dann würde ich sagen, ja, ich habe an dem Tag gesagt, im Moment nicht.
Das weiß ich sowieso. Ich überlege nur, wie das für mich wäre. Würde ich, also ich meine, ich habe ja gar kein Recht, das irgendwie ein Urteil zu finden. Aber ich finde es auch einfach toll, so wie du bist, dass du so bist. Und ob da nicht ein Stück weit von dir, Susanne, dann einfach auch fehlt, ja, weiß ich nicht.
Ich sehe meine Mutter zum Beispiel, die hat ihre Augen mal machen lassen, ihre Schlupflider. Also sie hatte gar nicht, aber so, die Lider operieren lassen, sonst hat die noch nie was gemacht. Und dann gucke ich mir die so an und denke, wow. Also meine Mutter hat weniger Falten als ich. Aber die hatte auch gesünder gelebt über eine lange Strecke. Sehr viel geschlafen, kein Stress. Alles fein. So, ich bin eher ein runzeliger Typ, aber ich muss sagen, so passt mein Gesicht auch zu meinen Armen. Wenn ich jetzt nach unten gucke und mich nach unten beuge, hast du schon mal nackt den herabschauenden Hund aus dem Yoga gemacht? Da willst du danach.
Natürlich, aber alleine. Ich schwöre.
Da will man Psychopharmaka nehmen.
Ja, ich weiß,
man guckt an sich runter und man denkt, was ist denn das ganze hängende Gewebe da? Herr im Himmel, also das muss weg. So, also ich habe das einmal gemacht und dachte, oh Gott. Und dann habe ich gedacht,
ganz
wen
nackt,
interessiert
ganz nackt. Ganz nackt. Nee, das habe ich noch nie gemacht.
Und das ist wirklich sehr schlimm. Sehr schlimm. Also bei mir war es sehr schlimm. Und ich sehe das auch, ich ziehe was Kurzärmliches an und dann sehe ich auch, dass die Ärmchen so Knitterfalten haben.
Ich ziehe nichts Kurzärmliches mehr an.
Ich möchte jetzt nicht ich gehe nicht in Hotpants, aber kurzärmelig gehe ich. Das ist mir auch egal. Nee, und das Komische, Petra, ich selber finde das vielleicht nicht so toll, aber es ist noch nie jemand auf der Straße stehen geblieben und hat gesagt, oh, was die sich traut. Wie kann die so rausgehen? Und an sich ist es auch egal. Ich bewundere auch Frauen, die so eine mir doch egal Haltung haben. Die sagen, das ist mein Körper, ich gehe so raus. Fertig.
Finde ich auch.
Die und auch am Strand cool. Tut es ja eigentlich gut, jemanden ja, zu sehen, auch, der keine Idealmaße hat. Ja. Und wenn Leute, mir haben schon Leute geschrieben, haben gesagt, sie tragen einen Bikini. Da habe ich zurückgeschrieben, ja. Weil mein Fleisch am Bauch sieht in leicht geröstes irgendwie besser aus. Also mir gefällt es besser. Und ja, ich gehe so ins Wasser. Und ja, es gab noch keinen Aufstand deswegen und gar nichts. Und vielleicht, ich bewerbe mich ja nicht bei Germany's Next Topmodel. Also mein wichtigstes Organ sind nicht meine Brüste oder meine Jawline, ist mein Gehirn. Also mein Gehirn macht mein Leben interessant, spannend und auch toll. Und ich finde, dass man sein Gehirn auch im Alter noch benutzt, um aufs Alter zurückzukommen. Also mir hat neulich eine Neurowissenschaftlerin gesagt, man kann, egal wie alt man ist, da oben ist unbegrenzte Kapazität. Und das fand ich so faszinierend, weil mir manchmal ältere Leute auch sagen, da oben ist voll. Und dann sage ich, nein, da oben ist nie voll. Das heißt, wer Bock hat, ich habe mir gestern eine Sprach-App runtergeladen, habe gedacht, ach, da lerne ich doch noch mal eine Sprache. Also Spanisch ist okay, kann ich einigermaßen, also naja. So, aber dann dachte ich, ich könnte mal was ganz anderes lernen. Jetzt lerne ich mal Schwedisch. Schwedisch. Ich habe erst 2 Lektionen gemacht, also ich kann noch nicht viel sagen.
Ja, aber das da hast du völlig recht und das will ich auch noch mal unbedingt, dass wir das festhalten hier, dass genauso wie wir unseren Körper trainieren können, die Muskel trainieren können, unser Hirn, das freut sich total. Und das finde ich, ich finde es ja immer faszinierend. Ich bin ja so eine, ich weiß nicht, was da in meinem Kopf ist. Ich höre irgendwas, also ich habe irgendein uraltes Wissen in mir, dass ich die letzten 40 Jahre mir angeeignet habe. Und dann höre ich irgendwas Neues und dann geht's los. Ratter, die Ratter, die Ratter. Und dann habe ich irgendwelche Verbindungen und dann habe ich in meinem Kopf ein Ergebnis. Und das hätte ich überhaupt nicht, wenn ich nicht dieses ganze Sammelsurium dort oben drin hätte und die Fähigkeit, tatsächlich mir noch ein neues Bild zu kreieren. Und das ist so schön. Das ist so toll. Und das meine ich auch damit, dass das Alter, ich finde es mühsam manchmal. Ja. Also jetzt geht's noch. Ich habe keine Ahnung, wie es in 10 Jahren aussehen wird. Also ich muss einfach wirklich dankbar für alles sein.
Da rufst du mich an, dann komme ich und heiter dich ein bisschen auf.
Das ist in Ordnung. Vielleicht können wir das ja zwischendrin auch mal machen, ja, weil es wird immer mal so Momente geben. Und dann denke ich immer, wie toll ist es denn, dass mein Gehirn noch funktioniert und dass immer mehr wird und ich immer noch mehr sehe. Und da weiß ich, dass ich da von dem, was da in meinem Kopf passiert, noch ganz viel weitergeben kann. Weil ja, das ist schon toll. Ist ein
Sendungsbewusstsein. Also man hat quasi seine eigene Animationsmöglichkeit immer dabei.
Ja.
So, und ich habe ja diesen, und deswegen ist mein Hals auch runzlig und deiner vielleicht auch, weil unser Kopf so schwer ist.
Absolut.
Das Hirn ist so schwer. So. Und da runzelt es, der Hals trägt es ja schon seit Jahrzehnten.
Ja, und deswegen sind wir vielleicht auch ein bisschen kleiner geworden, weil der Kopf so schwer ist und deswegen dann auf die Bandscheiben geht, weil wir vielleicht nicht so viel Übung gemacht haben. Weiß ich nicht.
Ich messe mich gar nicht.
Ich will es auch nicht wissen, weil das ist schon, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein bisschen geschrumpft sind, könnte schon sein.
Solange
du machst doch auch, machst du Übungen? Machst du Sport?
Ja, ich mache jetzt seit dem letzten Jahr ein bisschen weniger Sport. Ich mache
Gehst du noch Eisbaden?
Nee, das darf ich im Moment nicht, aber das werde ich wieder machen. Also während der ganzen Herzdebatten durfte ich das nicht.
Ja.
Aber mir hat es Spaß gemacht. Aber das liegt gar nicht nur am Eisbaden selbst, es liegt daran, dass ich es liebe, eine neue Herausforderung zu haben.
Das brauchst du ja immer.
Ja, deswegen musste ich jetzt mal eine neue Sprache lernen. So. Und eine, die mir eigentlich gar nicht liegt. Also ich finde diese Aussprache und ich finde, die Sprache klingt auch komisch schwedisch. Aber ich stelle mir schon vor, wie ich zu IKEA gehe in Stockholm. Sage, willkommen. Ja, so. Hey, du. So, das
hört sich schon mal gut an.
Ja, toll. Willkommen. Hey, du heißt aber tschüss, glaube ich.
Ach so.
Ja, aber hey heißt hallo.
Ja.
Also hey und nee. Nee heißt nein. Da kommt man schon weit. Hey und dann nein. Ja. Also ich mag das. Und das sind nicht nur Sprachen, das sind ja auch Begegnungen mit Menschen. Ich lerne gerne Menschen kennen. Ich diskutiere auch gerne. Und auch was, was ich früher nicht gemacht habe, ich streiten will ich nicht sagen, aber ich scheue im Alter die Auseinandersetzung weniger als früher. Ich war früher sehr,
ich fand es hübsch,
dass alle sich schön verstehen.
Das kann ich bestätigen. Das ist bei mir auch so.
Also mein Sohn hat auch neulich zu mir gesagt, ach, ich glaube, ich bin ein bisschen konfliktscheu. Ich habe es gerne alles, ach, da rege ich mich nicht auf, so. Und dann dachte ich, ja, ich bin irgendwie weniger konfliktscheu als früher. Ich will mich jetzt nicht streiten und ich habe es auch gern hübsch, aber ich scheue es jetzt nicht mehr so. Ja, und das Alter, wie gesagt, man muss es nicht lobpreisen den ganzen Tag, aber
nee,
es ist ja schön, noch am Leben zu sein.
Ja, es ist schön, noch am Leben zu sein und es ist toll, dass unser Gehirn noch funktioniert.
Absolut.
Und ich denke auch, wir wissen heute auch, dass man was dafür tun kann. Also da ist auch Lifestyle was ganz Wichtiges und das kann sich auch jeder dafür entscheiden, ob er das tut oder nicht.
Man kann auch sagen, ich rauche lieber noch 10 Jahre.
Gut, kann man machen, aber dann gibt es vielleicht auch irgendwelche Konsequenzen, die man tragen sollte.
Klar, aber das Blöde ist ja, nur weil du dich super verhältst Lifestyle-mäßig,
ist es keine
hast du keine Garantie für irgendwas. Ja. Also es ist immer, das Leben ist halt ein kleines Risiko in jeder Richtung. Und egal, wie sehr du dich durch dein Verhalten absicherst, es bleibt halt ein Restrisiko. Mhm. Und das macht die Sache ja auch genauso wie die Endlichkeit irgendwie spannend.
Ja, und es gibt tatsächlich immer noch einen Punkt, den ich mit dir besprechen möchte, weil das hat mich berührt, weil ich gemerkt habe, da ist so viel Wahres dran und ich weiß nicht, wie vielen Menschen es da draußen so geht wie mir. Und es war für mich so ein Befreiungsschlag, als ihr über Reue geschrieben habt. Ich bereue, dass ich irgendwas nicht gemacht habe. Und dass es so einen riesen Raum im Leben einnimmt, dass man vielleicht ab und an doch das Leben gar nicht mehr so lebt, wie man es eigentlich leben sollte. Weil natürlich ist es eine Verherrlichung von dem, was man nicht gehabt hat im Laufe des Lebens. Aber ob das so gekommen wäre, weiß man nicht.
Hätte ich damals den Heinz Günther genommen.
Genau.
Der ist heute Abteilungsleiter. Der hat das Eckbüro. Der hat einen eigenen Parkplatz. Der hat es geschafft. Der hat die Doppelhaushälfte rechts. Ja, mit dem größeren Grundstück. Ja. Und hätte ich den gehabt, dann hätte ich ein feines Leben. Das ist ja
ein Wahnsinn.
Bescheuert. Also muss man sagen, ist Reue haben zu können ein Privileg, weil dann hatte man irgendwann die Wahl. So, sonst kann man ja irgendwie eine falsche Wahl nicht bereuen. Eine vermeintlich falsche Wahl. Und dieses ewige Zurückgucken und sagen, ja, hätte ich dem Torben Nachhilfe gegeben, dann wäre der heute mit ins All geflogen. Ja, da hätte der nämlich, keine Ahnung, Astrophysik studiert oder was auch immer. Hätte. Also dieses Leben im Konjunktiv und in der Vergangenheit ist furchtbar.
Was wäre gewesen, wenn?
Ja.
Ja, stimmt.
Ja, und kann auch sein, dass Heinz Günther in seiner Doppelhaushälfte seine Frau verdrischt und dass er, keine Ahnung, Spielschulden hat. Whatever. Kann auch sein, dass es alles gut läuft bei Heinz Günther. Dann herzlichen Glückwunsch, schön. Aber es gibt eben keine Garantie für gar nichts. Und das muss man einfach wissen und auch mit Heinz Günther nicht. Und auch, wie gesagt, und wenn die Kinder das gemacht hätten, dann wäre das bei rausgekommen. Nein. Also man tut nicht A rein und B kommt raus. Das ist leider nicht so.
Ja, und ich glaube aber, dass es viele, viele Leute gibt, die so denken. Und wie gut ist es denn? Also ich glaube, vielleicht spielt da auch noch so eine Schuldfrage mit rein. Ich bin schuld, dass es mir so geht oder dem anderen so geht, weil ich dieses und jenes nicht gemacht habe. Was ein Unsinn. Was für ein verrückter, verkehrter Ansatz, weil da wird dir dein Leben, so wie du es jetzt hast, es wird dir genommen dadurch, finde ich.
Absolut. Und ich hasse auch zum Beispiel, es gibt ja auch diese Leute, die sagen, ja, ach, der hat Krebs, naja gut, der hat auch immer sich so selbst zerfleischt, kein Wunder. Und dann werde ich so wütend, dann sage ich, ach so, jetzt ist der Torben auch noch schuld daran, dass er Krebs hat. Ja, das ist ja wirklich eine tolle Information und vielen Dank. Ich finde dieses Schuldding, auch ganz schwer. Also generell, natürlich kann man sagen, vielleicht bin ich da mal falsch abgebogen. Ja, aber es ist eh schon lang her und die Straße ist im Zweifelsfall schon gar nicht mehr da.
Ja.
Und die Entscheidung ist gefallen. Jetzt kann ich gucken, dass ich aus dieser Entscheidung irgendwie das Beste mache. Also das Rückwärtsgewandte und auch so selbst, also manche
ist
Leute
auch selbstzerstörerisch.
Ja, das ist furchtbar.
Ja. Ja.
Also immer zu sagen, das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht und den Hans Günther hätte ich nehmen sollen und dann habe ich noch da Schuld auf mich geladen.
Ja.
Oh Gott.
Eben.
Ja, da ist die Fröhlichkeit aber wirklich perdu, kann man sagen. Da ist erledigt.
Da ist sie verloren gegangen.
Ja, das wäre schade drum.
Genau, und deswegen, also ab heute nichts mehr bereuen.
Nein.
Und auch also, kein Schuldgefühl mehr haben, weil es verändert es. Im Nachhinein kannst du sowieso nichts mehr verändern. Aber jetzt im Moment, wir können noch so viel tun. Und wir haben ja auch noch richtig Power. Also und ich bin sicher, es gibt ganz viele Menschen, die noch viel älter sind als wir, die auch noch ganz viel
absolut
Power haben. Und die sollen sie einfach leben können und nicht mit Schuldgefühlen und mit Reue und was weiß ich, was es alles gibt, dadurch verhindern lassen.
Hätte ich doch das Tiramisu genommen. Das sah viel besser aus. Die Panna Cotta war nichts. Ja, dann nimm doch beim nächsten Mal das Tiramisu, verdammte Hacke. Also wirklich, reißt euch mal zusammen. Und das, wie gesagt, alt werden ist nicht nur schlecht.
Eben, und das finde ich richtig gut. Und alt werden hat für den einen oder anderen tatsächlich auch noch insofern was Gutes, dass dieses Alter endlich mal auch anerkannt wird von draußen, weil ich weiß ja, dass du hast zum Beispiel auch wieder eine neue Sendung beim HR1. Mhm. Finde ich grandios, weil weißt du, was ich mir gedacht habe, als ich das gehört habe, haben sie es endlich kapiert, dass nämlich auch, also Frauen oder Menschen, also können auch Männer sein, es müssen jetzt nicht nur Frauen sein, aber die schon so lange gelebt haben, einfach was ganz anderes auch liefern können, wenn ich mir überlege, wie ich als Ärztin mit 30 gearbeitet habe und wie ich als Ärztin jetzt meinen Beruf sehe und wie ich mit Menschen arbeite. Das sind Welten dazwischen.
Deswegen ist es natürlich ein bisschen schade, dass du es nicht mehr machst. Aber wenigstens bist du ja noch hier.
Ja, aber ich bin ja da. Es gibt ja noch ganz viele Leute, die mich immer wieder anrufen und so. Das ist ist einfach auch so. Und ich werde mich da auch nicht zurückziehen, weil es ist so spannend, was sich da gerade alles tut. Aber was ich sagen wollte, auch das Alter hat natürlich einen ungeheuren Wert, weil wir haben so viel an Erfahrung und Wissen mittlerweile, dass ich es eigentlich fatal finde, dass das nicht
gewertschätzt wird.
Ja.
Ich glaube, wird's ja teilweise. Und wie gesagt, ich finde ja auch leider steht Alter nicht immer im Zusammenhang mit Wissen.
Das haben wir ja schon auch besprochen. Also, ja, aber es gibt schon Menschen, bei denen ist es so.
Es gibt schon Nationen, in denen Alter anders gewertschätzt wird. Also asiatische Kulturen machen das sicherlich anders. Aber gut, dann gibt's eben keinen Applaus von außen. Wir wissen ja, was wir wissen. Und wer es sich anhören will, wird sich's anhören. Und wer nicht, lässt's halt. Da bin ich auch pragmatisch. Dann denke ich ja dann halt nicht, Freunde.
Hast du ein neues Projekt?
Ich habe immer Projekte. Im Moment habe ich eigentlich...
Deswegen frage ich, weil du gesagt hast, du hast immer...
Also ich schreibe gerade ein Buch mit der Konstanze.
Ach, schon mal wieder?
Ja, mal
das wieder. Das wievielte?
Kannst dir nicht sagen. Es ist auf jeden Fall was Zweistelliges. Also paar 20, würde ich sagen, haben wir gemacht. Und ich habe einen Roman geschrieben und dann mache ich jetzt eine groß angelegte Pause. Ich mache einfach Pause und ich überlege noch, was ich mache, ob ich irgendwo hinreise allein. Ich verreise ja gern einmal im Jahr alleine und raus aus meiner Komfortzone. Irgendwas, was nicht so kuschelig ist. Das würde ich, glaube ich, gerne machen und ansonsten mal gucken.
Als du gerade gesagt hast, du machst jetzt eine groß angelegte Pause, ist mir eingefallen, dass ich eigentlich in den ersten 3 Monaten dieses Jahres ein Sabbatical haben wollte. Und in dieser Zeit ist tatsächlich dieser Podcast entstanden. Also nichts von wegen Pause, aber alleine, dass ich mir die Möglichkeit gegeben habe,
eine Pause
zu machen, hat bei mir tatsächlich diesen Wunsch, diesen Gedanken wachsen lassen. Und jetzt ist es einfach in die Umsetzung gekommen. Angefangen hat es tatsächlich dann am 1. März, dass ich das gemacht habe. Das ist schon verrückt, weil Pausen oder überhaupt die Möglichkeit, dass man sowas macht, gibt ja immer wieder auch die Möglichkeit, neue Dinge sich zu überlegen.
Also Kreativität entsteht auch durch Langeweile.
Ja.
Und das finde ich ist auch, also gepflegte Langeweile zu Hause schadet auch nichts.
Wir haben ganz viele Sachen angesprochen.
Sehr viel.
Sehr viel.
Und ich habe deinen grünen Tee getrunken, nee. Aber meine Blase hat auch gewisse Alterserscheinungen. Also ich glaube.
Wir müssen jetzt langsam aufhören.
Ja,
ja gut. Ist es in Ordnung? Gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest, so zum Schluss?
Ich finde, man muss weder das Alter irrsinnig feiern. Also die Nachteile sind ja, liegen auf der Hand und die sind sichtbar und so weiter. Aber man muss die Möglichkeiten sehen. Und das, je näher man, also je älter man wird, umso mehr sieht man das auch. Und dann versöhnt einen das auch mit dem Älterwerden. Finde ich ganz schön.
Wenn man inneren Frieden finden könnte oder dadurch findet, das wäre es doch, oder?
Ja, innerer Frieden, aber man kann durchaus auch mal wütend sein oder schlecht gelaunt.
Nein,
oder
ich meine jetzt mit dem Alter. Ich meine innerer Frieden mit dem Alter. Man kann auch mal prassig sein. Wir können es sowieso nicht ändern, dann können wir doch das Beste auf jeden Fall draus machen.
Absolut.
Ja. Susanne, danke dir sehr, sehr. Und wer weiß, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Ja.